Sind instant 5 Leute da. Was ist hier los? Schon im Twitch-Chat gecampt. Das sind auf einmal 12 Leute. Okay, die Benachrichtigung morgens verschickt Twitch irgendwie schneller als abends. Ja, Chat ist auch noch huge woke. Woke Chat. Ja. So. Ich meine, ich bin ja quasi erst aufgegangen, ne? Ich mein, wann bin ich aufgegangen gestern? 21 Uhr oder so? Ist gar nicht mehr. Ja. Nee. Ich kann nicht rechnen. Was ist 10.30 Uhr minus 20 Stunden? Minus 10 Stunden ist 0 Uhr. Und dann minus 10 Stunden minus 4 ist 2. Hä? Das ergibt keinen Sinn, oder? Bin ich jetzt. Das ergibt keinen Sinn. Ah, Moment, das ist nicht, weil ich aufgegangen bin, das ist, weil ich den Stream gestartet habe. Also muss ich das plus 6.30 nochmal rechnen. Also, wann bin ich aufgegangen? 20.30 oder so? 21 Uhr? Das ist heute morgens zu viel Quick Muffs. So lange Stream hatten wir lange nicht mehr. Das ist aber irgendwie ein ziemlicher Kacksatz. Gab schon lange nicht mehr so einen ausführlichen Stream. Ich gucke ja immer ab und zu mal meine Clips durch, ne? Und da ist mir aufgefallen, wenn ich das ist jetzt viel zu viel, kann ich gar nicht durchgucken. Leute sind ja voll am Clipsorn hier. Guck mal, Endless Scroll. Bam. Dann kann ich mal auf. Vor allem, warum sowas Endless Scroll sein muss, weiß ich auch nicht. Endless Scroll ist echt das Letzte. Wisst ihr, was ich mittlerweile wirklich, wirklich schlimm finde, ist, keine Ahnung, gehen wir jetzt einfach mal auf Reddit. Dann hier irgendwie PC Master Race. So, was ich mittlerweile wirklich schlimm finde, ist, dass wenn man nicht auf Reddit All schaltet, dass das hier auf dem Desktop Endless Scroll ist. Das ist auf einem Safari iOS nicht Endless Scroll ist, allerdings ohne Seiten. Und sie einen damit überreden wollen, doch die App zu verwenden. Was halt total beknackt ist, weil ich will ja gerade dieses Feature nicht haben. So, das einzige Möglichkeit, die man hat, ist ja hier auf Old Reddit zu gehen. Problem ist, dass Old Reddit halt auch so seine Tücken hat, ja. So, und neuerdings mache ich es einfach. Ach ja, und übrigens auch eine Sache, die mir mega auf den Sack geht, wenn man Twitter mit dem Handy verwendet ist. Wenn man eine Seite aufmacht und geht dann zurück. Dann checkt er nicht, wo man gewesen ist. Ich weiß nicht, ob das auf dem Desktop auch so ist. Ja, mal angenommen, ich bin hier unten, hab mir das angeguckt. Ich meine, auf dem Desktop geht das, ja. Auf dem Desktop kann ich hier klauseln, auf dem Handy geht das nicht. Dann gehe ich zurück und dann bin ich auf dem Handy wieder direkt oben. Richtig fail. Funktioniert überhaupt nicht, ja. Also es gibt eigentlich nur die Chance, Old Reddit zu verwenden. Oder, was eigentlich ganz gut ist, das Ding. Ja, das kann man auch verwenden. Mittlerweile verwende ich das zum Reddit-Lesen, einfach weil es mir auf den Keks geht, was die offizielle Reddit-Seite macht. Meinst du Reddit oder wirklich Twitter? Naja, ich bin auf Reddit und ich sag Reddit, also meine ich Reddit, oder? Twitter ist auch so ein Ding für sich, ja. Twitter hat auch so seine Sachen, aber bei Twitter... Twitter ist eine der Seiten, wo ich die Endless-Scroll-Geschichte ver... Oh. Ups. Ach, ich hab Twitter gesagt. Ups. Nee, ich mein Reddit. Für Twitter verstehe ich's noch. Auf Twitter verstehe... Twitter ist eine der wenigen Seiten, wo ich das mit Endless Scroll sinnvoll finde. Also es ist ja nicht so, dass alles schwachsinnig ist mit Endless Scroll, aber Twitter ist okay, weil Twitter ist halt nun mal so ein Timeline-Ding von oben nach unten, da ist es okay. Und in der Regel interessiert einen auf Twitter nicht, was jemand vor, keine Ahnung, irgendwie hier gepostet hat, da im September. Ja. Das interessiert normalerweise nicht so. Bei Twitter finde ich es okay, bei Reddit finde ich es voll für den Arsch, diese ganze Endless-Scroll-Geschichte. Kennt ihr mal einen guten Reddit-Reader für einen Desktop? Ansonsten muss man halt Old Reddit verwenden. Aber Old Reddit ist halt hässlich. Und an vielen Stellen auch nicht mehr richtig supported mit dem neuen Layout und so. Keinen guten, ja. Sagt. PC-Noobs need help. Part 2. It's not much better, but it's The Witcher. Naja, gut. Es ist halt ein absolut unergonomischer Tisch. Das ist ein Küchentisch, ja. Und der hat ja, der kriegst ja Probleme im Knick, wenn du da hochgucken musst. Stell mal vor, du sitzt hier, du musst ja auch relativ nah ranrücken, weil Maus und vielleicht Armlehne, Stuhl. Und dann guckst du ja nach oben die ganze Zeit. Höhenverstellbarer Tisch, beste, ja. Ich habe ja auch seit jetzt, glaube mittlerweile 2 oder 3 Jahren einen. Ich verwende ihn nicht so oft, wie ich ihn verwenden sollte. Aber wenn man das mal benutzt, ist das exquisite, excellent, höhenverstellbarer Tisch. Ich hatte mir ja damals so ein Gestell gekauft. Genau, ich hatte mir so ein keine Ahnung welches davon. Wahrscheinlich gar keins davon. Ich hatte mir so eins von so Dinger hier hatte ich mir gekauft und hab's unter meinen aktuellen, also elektronisch höhenverstellbar, ne? Unter meinen aktuellen Schreibtisch drunter gebaut und danach einfach die Tischbeine abgeschraubt. Und schon war der alte Schreibtisch, ohne dass man abräumen musste, höhenverstellbar. Alter, was geht jetzt ab? Das ist Pfeifert, ja, das ist richtig Pfeifert. So Leute, wir gucken uns jetzt erstmal so zum Einstieg. Wir gucken uns jetzt mal eine Desert Eagle Tactic Nuke in Modern Warfare 2 an. Einfach so, weil es geht. Und das erste Video ist, was ich aufhab. So. What's going on, ladies and gentlemen? It is fortunate here. Finally. Busy leise, der Gute, hä? Wobei. Ich laber da eh immer drüber. Tactical Nuke, it has taken me, I'm not lying, 8 hours, like, in match time. Like, just in match time alone, going for this nuke. Yes, I legit have grinded. Man konnte die Desert Eagle so schön spammen, auch in COD 4 schon. Also so ziemlich das, was man wahrscheinlich mit der Pistole RL nicht machen würde. In the stream, I can't freaking express my feelings hard enough
how much I appreciate all you guys coming out to the streams lately. We just had our stream go live. I went public at 42,000 views. There's that many people that love this game. I can't thank you.
Wer das mal gestand?
It's seriously absolutely amazing.
Nein, Black Ops 4 hole ich mir garantiert nicht.
My goal.
Nee, 5, oder? 5 sind wir doch jetzt sogar.
For 2018 was to hit 10k. We blew that. And I made a new goal.
Ich sage euch, Black Ops 5 wird das Jahr werden, wo COD auch verkaufsmäßig und insgesamt mäßig, also insgesamt wo die Stonks abwärts gehen. Black Ops 5. Bisher, egal was es war, war ja Call of Duty mehr oder weniger immer erfolgreich und ging immer irgendwo hoch und sie haben es auch mit Kackgames geschafft, durch gutes Marketing und ja, schöne Verpackung, das gut zu verkaufen. Und ich sag's, ich predikte jetzt einfach mal, dieses Jahr wird der Wendepunkt für COD werden mit Black Ops 5. Es sei denn, das Game wird überraschend extrem gut, ja. Aber gehe ich mal nicht von aus. Sollten sie Black Ops 5 wieder irgendwas, dann predikte ich, dieses Jahr wird der Wendepunkt für COD werden.
And I said, all right, let's try and get 11,000, and we fucking smashed that as well. We're at 12,100 right now. I'm gonna set a final goal for 2018, and that's gonna be 15k. If we can hit 15k, I will. I don't know what.
15,000. Mittlerweile hat er wie viel Abos? 250,000. Ja.
I need to give back to you guys. You guys have been absolutely outstanding with me. Seriously.
Also, okay, dieses Gameplay ist. Gegner stunnen, hinrennen, killen, verstecken und dann wahrscheinlich Chopper Gunner, Harrier, Nuke oder sowas. Harrier, Chopper Gunner, Nuke. Die Gegner wieder.
Incredible for Modern Warfare 2, considering how old this game is. There's that many of you guys that care about this game still. It's crazy, because I thought like maybe I don't know. I just didn't think.
Nee, so habe ich das nicht gesagt. Ich habe gesagt, entweder wird das Game extrem gut, oder aber, wenn es schlecht wird, dann wird es, denke ich, der Wendepunkt werden für COD, dass es das nicht mehr weiter nach oben geht. Dass dieses Jahr der Fall sein wird, ist, halte ich für recht wahrscheinlich. Dass, wenn es dieses Jahr sacken wird, die Stonks nicht mehr weiter hochgehen.
Make this more interesting for you guys with the daily streams, because I'm gonna keep up the daily streams. We haven't missed a day so far. We're gonna keep them up usually around 8 to 8:30 Eastern Time PM. But for the other remaining time, do you have any challenges?
Ja, Karim kann auch gut sein. Ich müsste mir mal die Verkaufszahlen und solche Geschichten von Modern Warfare angucken, aber so mein Gefühl sagt mir, die waren eigentlich ganz gut, ja.
What would be the coolest thing to do, but to make it more interesting. So I'm gonna talk a little.
Wusste gar nicht, dass man hier in die Ecke überhaupt kann.
Alright, so obviously you guys know the Desert Eagle is the worst pistol in Modern Warfare 2. I know.
Okay, das ist eine Nuke. Das ist eine Nuke. Wir machen 5 Kills und machen Harrier Chopper keine Nuke. Komm.
Predator.
Schießt er nicht mal die richtigen mit seiner Predator ab?
But every other pistol just seems to be less aggravating to use. I mean, Desert Eagle has just so much.
Ich sag mal so, das hätte ich auch hingekriegt. Das Einzige, woran es bei mir gescheitert wäre, ich hätte nicht das Durchhaltevermögen gehabt, so lange Desert Eagle Only zu spielen, bis ich ein gutes Gameplay gekriegt hätte. Ich glaube nicht, dass Battle Royale großartig dazu beitragen könnte bei Modern Warfare. Vielleicht ein bisschen, aber man hat es gesehen, dass Battle Royale, ich meine, guck dir Firestorm an, dass Battle Royale bei weitem nicht mal das ist, wo alle jetzt irgendwie danach lechzen, ja. Das ist auch schon wieder ein bisschen vorbei. Was ist eigentlich gerade der aktuelle Hype? Auto-Battler ist ja auch, Auto-Battler war ja gar kein richtiger Hype, da war ja gefühlt 2 Wochen und danach war es wieder vorbei. Ja, Escape, Tarkov ist doch auch mehr oder weniger Battle Royale, oder? Oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Nee? Tarkov ist auch so eine Mischung aus Battle Royale und Pupke Loot Inventory Management Ding.
you guys enjoy the rest of this video. Let's see if we can smash 150 likes. You guys have been absolutely outstanding lately with me, and I really appreciate everything. So, I will see you guys in the next stream. Hopefully you enjoy the rest of this video. Drop your comments down below.
Warum ist Tarkov...
I'm out, everyone. Peace out.
Okay, das war jetzt ein langweiliges Gameplay. Warum ist Tarkov eigentlich auf einmal so beliebt? Das gibt's doch schon 3 Jahre oder so. Warum ist Tarkov gerade so beliebt? Versteht das jemand? Ich weiß, es gibt Drops. Es gibt Drops und es gibt irgendwelche Achievement-Dinger fürs Gucken oder so. Weil das gibt's doch schon richtig lange. Bei Tarkov, das gibt's seit 3 Jahren und das hat keinen interessiert bisher. Wahrscheinlich nur deswegen, okay. Gepusht durch große Streamer. Ja, das muss ja irgendeinen Grund geben, warum die das auf einmal alle gestreamt haben. Naja, zumindest, ich habe mal ganz kurz beim Lost geguckt. Zumindest macht das Game den Eindruck, als hat es eine gewisse Tiefe, als kann man das eine Weile spielen. Haben die das, war das Paid Promotion bei den großen Streamern? Oder haben die einfach gesagt, wir wollen es mal wieder spielen? Das ist ja ein Unterschied. Ich meine, Raid Shadow Legends ist Paid Promotion. Schwache Konkurrenz. So, wir gucken uns jetzt mal hier einen Speed-Test-Vergleich an, was auch immer er da testet. Müssen wir mal schauen, ob das überhaupt was Sinnvolles ist. Allein schon, dass Like und Dislike ausgeschaltet sind bei dem Video, ist schon verdächtig. Wir gucken mal, wahrscheinlich ist das Video kompletter Crap. Erstmal Intro. Erstmal Intro.
For this 2020 edition speed test, I've taken New Edge, Firefox.
Oh, Chrome, der hört sich ja wahnsinnig motiviert an.
And Brave browser. Edge uses Blink and V8 engine. Firefox uses.
Ist das Text to Speech?
Echo. Chrome uses Blink engine and Brave.
Der spricht so, wie ich mich gerade fühle.
And V8 engine. Let's start with Basemark scores. Edge scores 335. Firefox
score
243, Chrome score 403 and Brave score 353. Let's move to the speed test.
Hey, 1,5 funktioniert richtig gut. Moment mal, Leute. Es ist Chrome. Es ist nicht Chrome. Also es ist quasi dreimal Chrome versus einmal nicht Chrome. Und die große Frage ist, warum ist der Unterschied zwischen dreimal Chrome so unterschiedlich?
Let's move to the speed test. Starting the speed
Firefox test. Ist auch auf Chrome. Nein, ist es nicht.
Test with Wikipedia.
Eine Seite Ladenzeit. Kann man jetzt schlecht, also zumindest nicht einmal. Das müsstest du vielleicht 500 mal machen, dass das halbwegs aussagekräftig wäre.
Chrome does it in 2.3 seconds and Brave does it in 3.2 seconds.
Was ist das für ein bescheuerter Test? Das ist der bescheuertste Browser-Speed-Test, den ich je gesehen habe. Das ist wirklich so low-brain, Oi! Oi, Three-Head-Video.
Edge does it in 5.1 seconds.
Das ist ein Schwachsinn! als würde Chrome 10 Sekunden hängen. Seine Internetverbindung ist einfach kacke bei dem Refresh. Oder irgendwo wird sonst wo rumgeroutet. Das liegt doch im Leben nicht an Chrome. Da glaubt doch nicht wirklich, dass... Oh Gott, was ein Schwachsinnstest.
10.7 seconds.
Das ist eher indisches Internet bei dem.
Brave does it in 3.8 seconds. Next up is CNN.
Was ein Schwachsinnstest! Alter, was ein Schwachsinnstest! Das kann ich mir da angucken. Und das hat 100.000 Views, Es wird echt Zeit, dass ich diese 5 Chrome-Tipps werden dein Leben verändern Video mache. Da krieg ich auch Views. Alter, was ein Bass, ein Bullshit.
Edge does it in 6.7 seconds, Firefox does it in 4.7 seconds, Chrome does it in 7.8 seconds.
Übrigens, ich hab den beschleunigt, ne? Man hört's aber kaum, weil er so langsam spricht.
And Brave does it in 8.2 seconds.
Nummer 4 wird dich schockieren, Last genau. Canva. Oder nee, geh fort. Ich kann es mir nicht fertig angucken. Geh weg. So, was haben wir als nächstes? Downgrade and Lies. Achso, da lässt sich über Reforged aus. Ich weiß nicht, ob ich mir das Reforged-Video schon geben will. Komm, wir geben uns das Reforged-Video. Mittlerweile, habt ihr das gesehen eigentlich? Metacritic Reforged. Ich hab ja auf Twitter gepostet, dass es für Blizzard richtig gut läuft gerade. Du hast das Fazit geskippt. Ja, das Video war crap. So, ja. Am Freitag, oder wann das war? 29? Am Mittwoch. Da war das Ganze noch 2.3. Mittlerweile, passt mal auf. Ist auf 0,5. Die haben so verkackt. Blizzard, please. Das dürfte so ziemlich das... Ich weiß nicht, ob es das schlecht bewertetste Game ist auf Metacritic. Es ist auf jeden Fall ganz unten mit dabei. 0,5. Das ist wirklich für den Arsch, ne? Aber gucken wir uns mal das Video dazu an, was denn so schlecht ist. Woran sich zum größten Teil gestört wird, ich hab's weder pre-order noch werde ich es mir kaufen. Ich wollte es mir eigentlich kaufen, aber jetzt kaufe ich nicht. Also im größten Teil, woran sich dran gestört wird, ist eigentlich, dass, also erstens mal die Performance. Die Performance muss richtig schlecht sein. FPS-Einbrüche ohne Ende. Dass sie den alten Client durch den neuen Zwangs ersetzt haben im Battle.net, ist für viele auch ein Unding. Dazu kommt, dass vieles, was versprochen wurde, einfach nicht drin ist. Die Cutscenes sind, glaube ich, bis auf die Intro-Cutscene und noch irgendwas nicht wirklich remaked, sondern einfach nur nochmal neu gerendert. Die ganzen Sachen, die sie auf der E3-Demo gezeigt haben, also von den neuen Kampagnen-Intros zu dem, wie die Kamera sich bewegt und wie die Missionen aufgebaut werden, dass es noch ein bisschen zusätzliche Story geben soll, ist auch alles nicht drin. Und im Multiplayer muss es wohl voll von Arsch sein, dass du noch nicht mal ein Ranking-System hast. Ich meine, wie auch immer man das hinkriegt, also es gibt irgendwie kein ordentliches Ranking, kein Clan-System, keine normalen Battle.net-Chats mehr. Es muss wohl einfach voll von Arsch sein. Aber gucken wir uns das einfach mal an.
There is no beating around the bush here, right? Blizzard have ruined one of their flagship titles. And in doing so, the change that Blizzard has undergone in the last 18 years, it's never been more apparent. From the player-focused company that offered us some of the most polished experiences in the PC market, to the company that released Warcraft 3 Reforged. They may even have taken the crown from Bethesda, as Reforged might be one of the most incompetent major releases in modern gaming. It truly is remarkable. Of course, if you are new here, we release 6 game industry analysis videos per week, so be sure to...
6 Stück in der Woche, and with that, die machen das Gegenteil von mir. Ich veröffentliche im Jahr 6 Videos und die veröffentlichen in der Woche 6 Videos.
The utter mess that is Warcraft 3 Reforged. Warcraft 3 Reforged was announced at BlizzCon in 2018, and this came actually after the success of Starcraft Remastered, an update that added in some...
Sag mal, Leute, irgendwie redet er anstrengend, oder?
remastered graphics, and a bit of technical spit and shine for modern PCs. And as a massive fan of that game, StarCraft Remastered was essentially perfect. Warcraft 3 Remaster, though, well, it was a little bit higher in its scope. Reforged was to receive a full graphical...
Das UI und das ganze Zeug, das ist auch nicht im Game. Das ist nicht drinne. Also das, was man hier auf der Demo gesehen hat, gibt es so im Game nicht.
Overhaul.
Und am besten ist, dass man sich rausreden will. Das Beste ist, dass man sich rausreden will, so nach dem Motto, man hat das so gemacht, weil man auf die Fans hören möchte.
Updated models, terrain and environments, even tweaks to the design of some levels. A new UI for today's era, along with all new modern Battle.net features and 4+ hours of reforged cutscenes. It was originally promised to have actually had changes to keep it in line with World of Warcraft's development of the lore, including more involvement
from
major characters.
Die World of Warcraft Lore, da blickt kein Mensch mehr durch. Das ist mittlerweile so unglaublich. Wir, da kannst du nicht mehr, das checkt Blizzard selbst nicht mal mehr.
Say Jaina and Sylvanas. So essentially, they promised the world here. Warcraft 3, as you know it, but better in absolutely every way. It should look better, it should feel better, and it should not harm the
Ach ja, und es gibt auch noch ein großes Problem im Multiplayer, was zumindest die Pros sagen, ist, dass die neuen Einheiten, also die neuen Models, dass sie zu unterschiedlich zu den alten aussehen, auch von den Umrissen her, dass man nicht erkennt, was passiert. Das kann ich halt absolut nicht beurteilen, ne?
They made that promise. They showed what we assumed was a reforged version of the opening cutscene and well, they opened up the pre-orders. Now a reasonable $30.
Ich verstehe halt nicht, warum er es pre-ordert hat. Es gibt überhaupt keinen Grund. Das Spiel wird rein digital vertrieben. Rein digital. Warum? Und das Chat, jetzt ernst gemeinte Frage an den Warum sollte ich das pre-ordern? Ich weiß, es gab irgendwie so einen komischen, es gab irgendwie einen Pre-Order-Skin oder sowas. Aber warum? Warum genau sollte ich es pre-ordern?
Version full of cosmetics for other Blizzard games and the $40 version also came with some cosmetics.
Ja, genau. Das braucht halt kein Mensch. Dafür würde ich noch nicht pre-ordern.
I mean, the game wasn't going to be out until sometime 2019 they announced, but it was already
Moment, das hat mit Pre-Order nichts mehr zu tun, das ist, wenn ich die Spoils of War Edition kaufe.
Cosmetics. Luckily, that cosmetic fear didn't really come to pass.
Gibt für mich überhaupt keinen Sinn zu pre-ordern.
Unfortunately, though, every other fear did, as well as some things that we weren't even cynical enough to be afraid of in the first place.
Zu viel Ungeduld. Naja, aber ich krieg's ja auch trotz Pre-Order nicht früher.
Warcraft 3 refunded. Warcraft 3 deforged. This game, as it was...
Ihr müsst mal auf Reddit gucken, wir sind am eskalieren, die Leute.
...of the original game and of Blizzard's ethos at that time. First off, let's talk about the promises they made and then reneged on. The most notable is the lack of story changes.
Yeah.
And while this technically was announced via an interview with Polygon, they did talk about it at BlizzCon 2019, that was extremely late in the game's development and after pre-orders.
Man darf auch nicht vergessen, die Trailer, die sie rausgehauen haben mit den Änderungen, die dann, beziehungsweise mit den, mit dem Vorschaumaterial, diese Trailer gibt es immer noch zu sehen, sprich, man weiß gar nicht genau, wenn man das Game kauft, dass es nicht drin ist.
Most people had expected the game to have been released by then. And that's
auf jedem Fail, auf jedem Blizzard Reddit, alles, selbst bei Overwatch sind sie aber rumflamen über Warcraft.
On your customers ASAP, because that was one of the core parts of Reforged, but it wouldn't be there. And without those changes, the entire $30 game essentially falls back to being a visual upgrade with modern Battle.net integration. So, the lack of that is strike one. Strike two, then, is fundamentally false advertising. There were supposed to be 4 hours of Reforged cutscenes, promised after them showing a fully remade intro cinematic. Well, what ended up happening is there was 4 minutes of reforged cutscenes. There's the intro, which
geil, oder?
Is
aus 4 Stunden werden einfach mal 4 Minuten.
There's then the Arthas versus Illidan cutscene. Now that
die
was
ist richtig schlecht. Die müsst, also ich meine, die im Original gab's diese Cutscene, war quasi nicht existent. Ne? Also das war übrigens auch einer meiner größten Enttäuschungen damals in der Warcraft 3 Kampagne, dass es hier keine coole Cutscene zu gab. Es gab ein bisschen, also es gab eine 15 Sekunden Cutscene, ja, wo Arthas Illidan ein Blatt macht. So, was heißt, der überlebt ja sogar. Aber das war halt keine richtige Cutscene. Und da haben halt alle drauf gehofft, hey, vielleicht gibt's jetzt hier endlich mal eine richtig coole Render-Cutscene für eines der quasi größten Momente aus der Kampagne. Aber gibt's nicht. Es gibt so ein komisch neu animiertes Ding. Ich hoffe, er zeigt's mal. Das ist so schlecht geworden, ey. Es ist so schlecht geworden.
It's quite amazing. Beyond that, though, the original cinematics from Warcraft 3, they are the same as before, but they're in 1080p instead of 240. Now, that is something that they did say beforehand. They said they would just be 1080p renders. But, you know, for a game sold in 4+ hours of reforged cutscenes, what ends up
happening is completely... Da muss ich übrigens mal angucken, wie gut die Warcraft 3 Cutscenes heute noch ausschauen. Ich meine, man sieht ihnen an, dass sie 20 Jahre alt sind. Ja, nicht ganz, hä? 17 Jahre? Wann kam das raus? 2003 oder so? Ja, genau. 2002, 2001, 2002? Ich weiß es nicht, wann das genau rauskam. Es ist auf jeden Fall schon 15+ Jahre alt. Dafür sehen die Cutscenes in 1080p gerendert wirklich beachtlich gut aus. Diablo 4 wird nix. Ich sehe Blizzard kein gutes... Also zumindest kein richtig herausragendes Spiel mehr machen in der Richtung.
Unacceptable because of the bulk of the cutscenes. So they were promised to look so much different to what we actually get. I mean, look at the comparison between this footage shown at BlizzCon 2018 and then the live version.
Guckt euch mal die Kamera an. Hier haben sie das richtig neu in Szene gesetzt und hier ist es einfach Kamera oben drüber und fertig.
Now, the BlizzCon version, it's still up on their website. It's still advertising the game, but it's not in the game. And, I mean, it's just unacceptable for $30. Yes, they promised a cinematic style of camera work for the whole thing. You know, dramatic cuts to characters, wide shots, close-ups, far more dynamic scenes with a lot of work. What did they actually ship with War 3 Reforged? Well, it's just like Warcraft 3, the original, the RTS camera, and some talking text boxes. So, if that's Strike 2, what is Strike 3? Simply put, it is all the problems. The game runs terribly.
Ja, guckt mal, wie das ruckelt, Leute.
A lot of users reporting terrible frame rates, terrible starting. We've had loads of issues. Many of the custom
games
are broken. There is no single player.
Ach ja, Custom Maps funktionieren übrigens auch nicht richtig. Das habe ich ja vorhin ganz vergessen zu erwähnen.
Functionality, custom campaigns are missing, and a whole bunch more. Then there's the UI. It looks nothing like what was initially advertised. So again, they kind of
guckt euch mal, wie allein schon das Menü ruckelt.
The load masking menu transitions of old, well, they just feel really unresponsive. Navigating through the game, like it somehow feels worse than in the classic client, which is quite impressive. There are also loads of missing features. Which ones? Well, almost every feature that the original Battle.net had, because in their move to the new Battle.net, they didn't replicate in-game player profiles, chat commands, clans, they're not there. There's no cross-region play either. The new Battle.net integration does add some features, as was advertised, but they lost far more in that transition than they actually gained.
So,
has also changed the end user license agreement so that anything created in the world editor, well, that is the intellectual property of Blizzard. Yes, they're still very salty over losing Dota, but in doing this, they pretty much guaranteed that they're never going to bottle that lightning again.
Das Menü ruckelt wegen Electron. Da sind sie selbst dran schuld. Wenn man auch alles im Browser machen muss.
Kills a lot of the most like popular custom maps from back in the day. I mean, that's if the custom maps even work in the new client anyway. And even if they do work, good luck finding
revealed,
anyone
genau.
To play with. Now, this is anecdotal, but the
lunchtime Legion
TD in Custom Heroes
Survival
in our office. A while ago, the custom games list in Reforged, for some reason, is way less populated
also, sie haben so verkackt.
Than it was in Classic Warcraft 3. What about Classic Warcraft 3? Well, this is maybe the most egregious thing of all. Classic Warcraft 3
Menü in Electron war kein Joke. Nee, das war kein Witz.
This nightmare, and this is the bit that's unforgivable. Even if you wanted nothing to do with Reforged, and you just wanted to play the game you already owned on Battle.net, as it was, as it has been for 17 years, you're out of luck. Screw you. That's what it is. As one forum poster puts it, Reforged is a forced downgrade even for classic users. The old client is gone. Even if you have
ja,
not
das finde ich ist für mich der größte Fail, dass man gesagt hat, okay, man ersetzt hardcoded, so man ersetzt den alten Client zwangsgezwungen durch das neue.
the battle.net client will download a useless 30 gigabytes of art assets and upgrade.
Vor allem, ich brauche jetzt 30G. Wie groß war das alte Game mit Add-on 1,5G oder so?
Your game to the new UI and BNet integration. That means that the only way to play Classic Warcraft 3, the one that works flawlessly, is to install an old version and to keep it as far away from the BNet client as is possible. And even then, the original Battle.net servers have been taken down, so that's only for LAN or single player. In releasing their new remastered version, Blizzard literally killed the old version of Warcraft 3.
Ja.
Warcraft 3,
sie haben es nicht nur einfach verkackt, sie haben das alte auch noch schlechter gemacht. Das musste erstmal schaffen.
And still played by many today, has been killed.
Gerade in Russland, ey, ohne Scheiß. In China und Russland ist Warcraft 3 immer noch ziemlich groß.
Hands and on purpose.
Oder war.
Obviously, players are extremely unhappy about this. The forums, the subreddit, the Metacritic, they are truly aflame, and rightly so. Last night, the user score was 2.4. This morning, 1.6. Moved down to 1.5 during this video's creation. In this case, players, you know, they're often quite quick to ask for refunds, but that's actually a bit tricky because of customer support. They seemed to be offering refunds through support chat initially, but that has now been seeing very mixed results.
One Australian. Ja, weil die festgestellt haben, es wollen irgendwie fast alle ihren Kram zurückgeben.
Was actually denied a refund based on his time in game, and that actually goes against Australian consumer protections, which is a big no-no. Now, according to their customer support, Australian consumer law does not override their terms of sale because they're a US company. That's simply not true. And even Valve were fined $3 million for misleading conduct in this area in 2018. Now, the user since contacted them with this information and has not seen any response yet, so that's an
update. Die antworten da auch nicht drauf. Story. Garantiert nicht.
And the severity of this stuff, I don't think it needs to be explained any further. To put it very simply here, Blizzard have been acting in a wholly anti-consumer manner, and
das ist ja nichts Neues mittlerweile mehr, aber
that said though, if I actually sit down and think about the situation, well, I think the Classic Games team just did not have the resources to create an entire game, you know, with new assets, so, you know, this was outsourced pretty much entirely to a
Was ich halt, studio. Ich find's halt krass, wie sehr sich das bei Blizzard geändert hat. Früher war das ein Laden, der ganze Games nach jahrelanger Entwicklung einfach eingestellt hat, weil sie ihnen nicht gefallen haben letztendlich. Zu sowas. Hätte man nicht irgendwie einen Mittelweg finden können? Aber das geht halt nicht, wenn du nur noch Activision BWL-Körper da sitzen hast.
Lemon Sky have done some work on other games like StarCraft Remastered, and their name is credited in some beautiful looking games. They actually don't seem to be doing bad work here. It maybe it's just a case of bad direction from Blizz. So I think the blaming them is really not that fair. I think it's actually probably all on Blizz. The Classic team, they likely did want to do this game justice. Of course they love, like, War 3. But they were probably stuck with a shoestring budget and probably had no proper art resources to actually coordinate in an effective manner with Lemon Sky. And this is the result. It is a game that arguably looks worse than the original and feels rushed out the gate, even after a much later than expected release date. It's broken, yeah. It's battered, and the original cannot even be played in the same way anymore because they killed old BNet. And really, one Reddit user actually left an extremely on-point comment. Blizzard has always been about absolutely flawless polish. In the late 90s and early 2000s,
yeah, but that's schon lange nicht mehr so.
Blizzard was a name you could trust. For polish and for
ja, aber das ist schon lange nicht mehr so.
The attitude shown to Warcraft 3 Reforged is the exact opposite of the attitude that Blizzard had towards their classic beloved games. And I think we all know where the blame should be going here. The bean counters, the money people. The RTS genre is largely dead, much to, you know, my sadness. And I think they've put the final nail in this game's coffin. It's a dark time when, you know, the absolute shining example of a classic game, you know, is actually a Microsoft example. Age of Empires Definitive Edition, like, that is basically perfect. It brought everything back in the way that you would want, with so much quality of life, convenience, all of that stuff from a modern game. And having recently got into AoE HD, AoE 2 HD, and then seeing Definitive Edition, it is incredible how well Microsoft treated their classic franchise. Age of Empires 2,
aber Definitive Microsoft Edition, aber Microsoft ist ja zurzeit eh so ein bisschen auf dem Trip, dass sie wieder ein bisschen mehr auf Echtzeitstrategie-Sachen setzen. Ich weiß auch nicht so richtig, warum. Vielleicht, weil sie sich denken, das spielt sich am besten auf dem PC.
Blizzard, you are an absolute embarrassment to your legacy. It is so damn obvious. And with that, I'm basically out. If you want to see the old Blizzard North team upholding classic Blizzard values, then take a look at the video that we did yesterday. And with that, thank you very much for watching.
Ja, hat er recht. Hat er recht. Die Sache ist halt auch die, jetzt wo Diablo 4 am Start ist, und es kommt ja auch Path of Exile 2, für mich ist es so, dass nicht irgendwie Path of Exile beweisen müsste, dass es besser sein kann als Diablo. Es ist eher umgedreht. Diablo 4 muss beweisen, dass es auch nur ansatzweise an Path of Exile kratzen kann. Path of Exile hat es lange bewiesen, dass es der bessere Nachfolger von Diablo 2 ist als Diablo 3. Die müssen das überhaupt nicht mehr beweisen. Und Blizzard müsste ein absolutes, ein absolutes Meisterwerk mit Diablo 4 releasen, dass die an Path of Exile oder beziehungsweise an das, was sie mit Path of Exile 2 vorhaben, drankommen. Oder aber sie müssen es mit Path of Exile 2 extrem krass verkacken, wovon ich aber nicht ausgehe, weil die haben es jetzt geschafft seit, ich weiß nicht, wie lange Path of Exile jetzt raus ist, 5, 6 Jahre oder so, 6, 7 Jahre vielleicht schon. Ist schon ein bisschen älter. Immer gute Erweiterungen zu bringen, ja. So, jetzt gucken wir uns mal, wir gucken uns fast nie Level Cap an, aber das interessiert mich tatsächlich, wenn wieder irgendwelche Leute bei Battlefield abhauen. Mal gucken, um was es in dem Video geht. Der macht ja manchmal ganz gerne Videotitel, wo er dann 2 Sekunden was zu sagen, dann ist wieder weg. Aber mal schauen.
Hey guys, Level Cap here, and welcome to another episode of This Week in Gaming. We do this show every Saturday, so be sure to subscribe and turn on notifications.
Okay. Es ist doch kein Video, was darüber geht.
To catch the next one. DICE revealed the next map coming to Battlefield 5 with the Chapter 6 update. Solomon Islands takes players deeper into the Pacific.
Juckt mich überhaupt nicht mehr.
Open beach terrain surrounding
das Game ist durch gewesen bei mir, bevor es richtig angefangen hat.
Jungle interior. The update also includes 3 new weapons and 2 new gadgets. The Type 11 LMG, Model 37 Shotgun and M2 Carbine will all be available as part of the chapter rank progression.
Moment, ist der Panzer komplett bescheuert? Warum trifft er den nicht?
Instead of weekly Tides of War unlocks. Likewise, the M1A1 Bazooka and Lunge Mine will also appear as chapter rank rewards. A new elite set, Misaki, is also included in the chapter rank progression at level 40. She will be the first elite available to unlock for free. If you want all the details, check out my Chapter 6 trailer breakdown. We'll be getting detailed patch notes for the 6.0 update on Monday, with Tuesday being the likely launch date for Chapter 6. Thursday is when we can expect the new map to go live. Now, when it comes to the future of Battlefield, there's obviously a lot of uncertainty. Battlefield 5's issues have caused a lot of frustration and unrest.
Dalibear wegen Overwatch 2. Ich glaube nicht, dass sie Overwatch 2 richtig verkacken würden, weil Overwatch 2 ist ja nicht Overwatch 2. Overwatch 2 ist Overwatch 1 mit ein bisschen Kampagne. Also es ist eigentlich eher Season Pass Overwatch. Es ist im Prinzip noch das Gleiche. Also sprich, wenn dir das alte Overwatch gefällt, dann gefällt dir wahrscheinlich 2 auch.
With the core players. Thanks to EA's most recent earnings report, we know a new Battlefield game is coming out between April 2021 and March 2022. That's been confirmed.
Oh, so lang noch, so lang bis neues Battlefield. Was soll ich denn dazwischen? Ich kann, geht ja gar nicht. Was soll ich da? Ich kann jetzt 2 Jahre kein Battlefield mehr spielen.
In a prior report already, but in the more recent report, DICE allegedly announced a change of leadership for the studio as they begin work on the next Battlefield. It's since been clarified that the change in leadership was just FIFA's director, David Rutter, being promoted to head of EA's European
Moment.
Studios.
Okay, wenn der FIFA-Director jetzt neuer Battlefield-Chef wird, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
DICE's current studio head, Oscar Gabrielsson, will remain in his position for the foreseeable future. All that said, there actually was a pretty major shakeup at DICE this week. David Serlin, the franchise's longtime multiplayer director, is leaving the company. He recently announced his departure on the Battlefield subreddit. His departure won't take effect for a couple of months, but he's moving on to another company. Serlin leaving DICE is the latest in a string of high-profile talent leaving the company. DICE's general manager, Patrick Bach, left the company in 2016. Patrick Sutherland, who was the CEO of DICE before EA bought the company in 2006, also left his position at EA in 2018. It's tough to say if people leaving the company is a big deal or not. Turnover in the game industry is nothing new, especially for people that spend a long time on one IP. Sirland himself said working on the same game for years sucks the passion out of working on it. It's pretty natural for people to move on to new projects or companies. But these people are also taking their unique vision, ideas, and veteran experience with them. Hopefully everything works out for DICE as the success...
Ja, ich hoffe, das stimmt ja. Ich bin ja immer noch zuversichtlich, dass was dran ist, dass irgendwo da einer bei an Bad Company 3 arbeitet.
The next Battlefield title is still a massive question mark given Battlefield 5's continued failings. Apex Season 4 was revealed with a new cinematic trailer showcasing a new legend for
okay.
The game.
Das restliche von dem Video müssen wir uns mal angucken. Mich hat es eigentlich nur mit Battlefield interessiert. Ein Board, was? 2 Terabyte übersehen, I got more malware. Ah, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Using Linux, wobei, komm, wir gucken uns mal das Malware-Video an. Was haben wir sonst noch zu bieten? Kennt jemand Tactical Ops, der Counter-Strike-Clone mit UT-Engine? Nö. Es gab mal ganz, ganz früher so einen Unreal Tournament CS-Mod. Ist das das? Nee, oder? Das ist was anderes. Das ist schon uralt. Schon 15, 20 Jahre alt oder so. Ja, das ist auch das blöde Gefühl, was ich habe, selbst wenn sie in Bad Company 3 machen, dass es halt mit Bad Company nichts mehr zu tun hat.
Is a 2 TB USB drive I found on eBay.
Moment, wie viel kostet das? Kanada? Kanadische Dollar oder so? C-Dollar?
And I'm gonna go through and buy this. Now, if you're unfamiliar, we actually previously bought a micro SD card that advertises a terabyte. And you guys had a lot of feedback for that. So in this video, we're gonna test all the things that this advertises. And for
Stop, this video is langweilig.
But in reality...
Stop, this is langweilig. Nee, das ist, glaube ich, langweilig. So. Next. Okay, was haben wir hier sonst noch für Videos zu bieten? Hat jemand irgendwas, was wir unbedingt im Stream gucken müssen? Huge. Was? Mediamarkt, WTF. Mediamarkt, Gaming, PC, Fehlkauf. Gaming, Schrott. Okay, das klingt eigentlich ganz gut.
Es ist eine Wonne, dass du wieder dabei bist, denn...
Boah, cringe Intro.
Mir ist in letzter Zeit etwas, ja, sagen wir mal, Interessantes aufgefallen. Seit einigen Wochen, wenn nicht sogar schon seit Monaten, werden alle paar Tage Artikel veröffentlicht, wo es heißt, dass Mediamarkt und Saturn wieder neue Gutscheine herausgegeben haben.
Wir haben Gutscheine?
In aller Regel wird da zwar immer nur der gleiche Bullshit um gefühlt 5 Euro reduziert, aber zwischen all dem gab es etwas, was meine Aufmerksamkeit geweckt hat. Dieser Gaming-PC hört auf den charmanten Namen Captiva Gaming R48645. Warum? Keine Ahnung. Zuerst wollte
Weil.
Ich den Rechner tatsächlich kaufen und testen, aber ich habe da eine bessere Idee. Wieso bauen wir den PC nicht einfach nach in besser? Der Rechner kostet 619 Euro. Die E-Sports-verdächtige Tastatur und Maus haben wahrscheinlich einen Wert von
20
Euro. Deswegen würde der Rechner an sich wahrscheinlich für glatte 600 Euro weggehen. Dafür bekommen wir einen AMD A8 9600 Prozessor.
Moment, was sind das? Das ist eine APU, oder? So eine... Sowas ziemlich Altes schon.
Wahrscheinlich Platz 1 der Top 10 irrelevantesten CPUs. Ich meine, das ist ein 50-Euro-Prozessor. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr überhaupt wusstet,
das ist wahrscheinlich...
dass diese CPU überhaupt existiert.
Nee, keine Ahnung.
Dieser Prozessor wird noch im uralt 28-Nanometer-Verfahren hergestellt. Theoretisch ist diese CPU...
Das ist so ein Ding, so ein Abkömmling von dem, was in der aktuellen PS4 drin ist, oder?
der APU für Ultra-Low-Budget-Office-Systeme sogar zu gebrauchen, aber wieso ist dieses Ding in einem Gaming-PC drin?
Weil es wenig Geld
da
kostet.
Da muss ich halt so los, aber auch die Grafikkarte finde ich durchaus beeindruckend auf eine merkwürdige Art und Weise. Das ist eine GTX 1050 Ti. Stellt sich natürlich die Frage, wie kommt man eigentlich überhaupt noch im Jahr 2020 an eine so alte Grafikkarte ran?
Das stimmt.
Die Karte ist bald 4 Jahre alt und war im Jahr 2016 und darauf eine wirklich tolle Grafikkarte, aber doch nicht mehr 2020. Der Rest ansonsten ist langweiliger Standard. 120 GB SSD, 1 TB HDD, A320 Mainboard
und... Man bekommt noch 1 TB Platten.
Designergehäuse. Im Vergleich dazu habe ich diesen Rechner hier gebaut. Es gibt so ein paar feine Unterschiede, die muss man nicht machen. Ich habe mich zum Beispiel für eine 512 GB große SSD entschieden, statt der 120 GB.
Jetzt müssen wir uns das Video auch nicht weiter angucken, weil wir wissen ja schon, was Sache ist. Ja, wir wissen, dass das ein MediaMarkt-PC ist, der ziemlicher Crap ist. So, next. Ich kriege in der oberen rechten Ecke, das ist mir jetzt schon öfters aufgefallen, ich kriege immer in der oberen rechten, ich weiß nicht warum, immer in der oberen rechten Ecke, aber in der oberen rechten Ecke kriege ich immer Essen angezeigt. Also wenn ich Essen angezeigt kriege, dann meistens in der oberen rechten Ecke. Und ich weiß nicht warum. So, was haben wir als nächstes? Using Linux at work. Applications I use. Da bin ich mal gespannt. Ich habe ja auch so ein paar Sachen. Ich meine, ich arbeite auch nur mit Linux auf der Arbeit. Außer halt mit meiner Windows VM, die ich brauche, weil wir halt Outlook verwenden und Skype for Business und so. Und wer schon mal in den Genuss gekommen ist von Skype for Business, wird halt wissen, wie toll Skype for Business ist. Aber mal gucken, was er uns hier vorschlägt.
Hey guys, this is Nick and welcome to my Linux.
Hallo Nick.
In this third part, we'll take a look at the various apps I use every day for my day job as a product owner running Linux. My job requires me to write a bunch of specifications, edit or create mockups, stay in touch with most members of the team,
ist das GIMP?
And write and edit documents of various sorts.
GIMP is what I use to make all abartig.
Communication. These are the basics. I use the default Elementary US Mail and Calendar apps. Well, they have their limitations, they are still pretty handy in a pinch. And since I don't send all that
much... Er verwendet zumindest schon mal eines der, haben wir ja auch schon ausprobiert, der in Anführungsstrichen Noob-Linux-Distribution, die wir für im Stream zumindest für ganz brauchbar befunden haben. Also wir hatten ja zwei Sachen. Bisher muss ich sagen, Elementary war, glaube ich, ganz gut und Deep in Linux fand ich, glaube ich, auch ganz gut, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Der Rest war eher so, naja...
And most of our meetings are informal, my needs are well covered. If I had to integrate into a more rigid company, I'd probably switch to Evolution or Thunderbird, if only to better integrate with a contacts directory and have an all-in-one solution as much as possible. We also tend to use Slack a lot. I used to use the app, but Electron is just too heavy, and having the application running as a pinned browser tab with notifications...
Weißt du, was ich mich frage? Viele machen es ja mittlerweile so, dass die den Kram sogar hosten lassen irgendwo. Und wenn man... Angenommen, man ist eine Firma, ne? Und man sagt, man braucht eine Chat-Lösung und man hostet die irgendwo bei irgendeinem Anbieter. Oder in irgendeiner Cloud oder sonst was. Warum nimmt man da nicht gleich Discord? Ich weiß, Discord ist halt nicht so Business-Style, weil für Gamer und sowas. Aber du hast die gleichen Nachteile. Du weißt nicht, wer deinen Kram mitliest im Endeffekt. aber dafür funktioniert Discord ordentlich. Meinst du sowas wie VS Code in der Cloud? Hä? Was meinst du?
Applications turned on is just more efficient for me. We also use Asana to manage the roadmap and the state of various projects and tasks, and this runs perfectly in the browser, so it's another pinned tab. Finally, to handle communication with the dev team, we use GitLab with multiple boards.
GitLab ist tatsächlich ziemlich gut. Wir wurden ja zwangsumgestellt auf Bitbucket auf der Arbeit. Also ich hatte lange Zeit, habe ich selbst eine GitLab-Instanz laufen gehabt bei mir. Also für die Leute auf der Arbeit. Bei mir meine ich nicht bei mir daheim oder so, sondern halt auf einer Kiste bei uns auf der Arbeit, wo ich mich drum gekümmert habe, weil ich halt gesagt habe, GitLab ist von allen Sachen irgendwie noch, finde ich, das angenehmste. Zumindest auch zur damaligen Zeit. Und wir mussten Bitbucket verwenden. Weil, konnte mir keiner so genau erklären, aber wir müssen Bitbucket verwenden.
Handle through Firefox without any issues whatsoever. Working with files.
Etea habe ich daheim, ja, das ist gut.
Office.
Geh weg. Teufel, weiche. Office.
LibreOffice does has its quirk, especially for someone used to Excel, and I sometimes have to search for a specific option that's not in the place where I'd usually look, but that's more making a new habit than an issue with the software itself. I use the LibreOffice Flatpak to stay as up-to-date as possible, since Elementor OS comes with the older 6.0 version, but your mileage may vary depending on the distro you're using. For mockups, I tend to use GIMP, or more recently Glimpse, just because its icon is nicer.
Yeah, choose my name, ich kann's aber einfach auch lokal installieren, oder?
I mainly work from screenshots that I then transform and tweak.
Was?
It does a pretty good job.
Was ist das? Was ist das?
Just because its icon you're using. For mockups, I tend to use GIMP, or more recently
GIMP.
Glimpse, just because its icon is nicer.
Glimpse?
I'm used to it since
was ist der Unterschied zwischen GIMP und Glimpse? Then transform and tweak. Glimps. Ein GIMP-Fork. Ich hätte ja nicht gedacht, dass sich das irgendjemand freiwillig antut, GIMP zu forken. Es gibt Sachen, man lernt nie aus. Die haben sich wegen den Namen gestritten, okay? Ja, das Icon ist nicer. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das ein guter Grund ist, ja. Moment, der Name? GIMP. Meine Güte, man kann sich auch über alles aufregen. Ich weiß, das haben wir. Früher war GIMP in Online-Games eine Beleidigung. So, da ist irgendwie GIMP, vergimpt das Spec oder irgendwas. Aber trotzdem, dass das 2020 jetzt irgendwie. Ach Gott, dass man deswegen forkt.
It does a pretty good job. All my files are synced through pCloud, just in case. It's a fantastic cloud syncing solution, pretty inexpensive and reliable, and it lets you sync folder to folder on as many devices.
Juckt mich überhaupt nicht.
Which means you don't have to store your files in a single folder for them to be synced. I use it for all my personal needs as well, syncing photos from my phone, personal stuff.
Ja, das kann er ja machen. Ich hoffe, das synkt das da aber nicht seine Arbeitssachen hin. Ah ja, doch. YOLO. Scheiß drauf.
Other productivity apps.
Weiß halt nicht, wer was, aber egal. Einfach mal gesynkt in irgendeine Cloud.
All the time, and Chromium just a little bit less. I prefer Firefox, since I really like what the
company. Ja, guter Mann, Firefox.
And I don't want to give Google more power than it already has. So staying clear of their browsing engine is a priority for me. Still, since our web app is used by real people who, you know, use Chrome, I also test our web app on Chromium. The browser is an important tool for my job, if only because all of our documentation is written in Confluence, which is a web-based application, but also because we work on a web app.
Warum? Das hier, Sirius Max, genau das habe ich mich auch gerade gefragt. Warum hat er auf seinem Arbeitsrechner Steam drauf? Genau das habe ich mich auch gerade gefragt. Was macht er mit Steam?
I started using a password manager as well, and I chose Dashlane, which incidentally
Dash.
Is also
habe ich noch nie was von gehört. Ist bestimmt irgendein Cloud. Ist garantiert irgendein Cloud-Passwort-Manager. Und ich würde im Leben nicht. Warum? Warum kommen Leute auf die Idee, Cloud-Passwort-Manager zu verwenden? Die sie nicht. Wenn man sie selbst hostet, okay, verstehe ich noch. Aber warum Cloud-Passwort-Manager?
And logins. I used to rely on Firefox's integrated password manager, but on some websites, it just can't seem to remember my login info or my password. And syncing between devices is
Komfort. Ja, wahrscheinlich. Ja, klar. Mir ist schon klar, warum. Ne, aber was reitet ein? Ich meine, so viel Komfort kann es doch eigentlich gar nicht geben, dass ich irgendeinem Cloud-Dienstleister quasi Zugang zu meinem Leben überlasse. Das werde ich nie verstehen. Das werde ich nie verstehen. Wie kann man einen Cloud-Passwort-Manager verwenden und sich danach wirklich beschweren, dass uns irgendwelche Accounts nicht mehr. Also, das. Nee, verstehe ich nicht. Wallpaper-Engine gibt es nicht für Linux, nee. Nicht, dass mir bewusst wäre. Das will ich gar nicht. Ich hab das bei mir auch. Teilweise habe ich Sachen im Chrome hinterlegt zum automatisch ausfüllen. Aber zum größten Teil will ich gar nicht, dass es automatisch ausgefüllt wird, weil die ganzen automatisch Ausfülldinger oftmals ein bisschen doof sind, in welche Felder sie was eintragen. Und ich habe schon erlebt, dass zumindest das Chrome automatisch Ausfüllding manchmal private Informationen automatisch ausfüllt in Feldern, die gar nicht diese Informationen enthalten sollen. Wo ich gedacht habe, nee, will ich nicht.
Inconvenient. It works by creating a master password that you use to unlock the information link to the site you're browsing. This means you can create very complex passwords and not care about remembering them. Dashlane even helps you generate passwords for maximum security. And on top of that,
huge, it will let big you know brain security.
Accounts you've saved is getting hacked. Dashlane is free if you use it on one device, and you can get a 30-day free trial for the premium subscription, which is the one I use, by clicking the link in the description of the video. Another app I use very often is NotesUp. It's a markdown note-taking application that's designed for elementary OS, but I'm pretty sure now that you can find it.
Okay, irgendwie verwendet er nichts, was mir gefällt.
Special, but since it looks so nice on elementary, I stuck with it. Its note database is synced through pCloud to my main desktop at home, so I always have everything where I need it. It allows you to select three different color schemes and even edit the CSS for viewing markdown. It works with notebooks, in which you create individual pages, and handles an edit and a view mode separately. For people allergic to markdown syntax,
ich verwende KeePass, ja. Und es gibt für KeePass gibt es Plugins, die das machen können, was du schreibst, der Dekan, aber ich mach die gute alte Copy-Paste-Taktik. Der nutzt die Sachen, because it looks nice, ja. Er ist halt auch Product Owner. Einer von Technik, kein Schimmer. Wobei das nicht unbedingt, dass sich das eine und das andere ausschließt, ne? Warum schwankt eigentlich meine Viewerzahl gerade so extrem von 190 zu 230 hin und her? Was ist da, warum? Was ist mit Twitch gerade los? Was hältst du von LastPass? Ich halte prinzipiell von allen Cloud-basierten Passwortmanagern, die man selbst hostet, nichts. Ich weiß, dass LastPass ziemlich beliebt ist. Und wahrscheinlich auch nicht die schlechteste Variante ist. Aber ich verwende aus Prinzip nichts, Passwörter, ich meine, man darf nicht vergessen, Passwörter sind so die Grundlage für alles, was man online hat, ja? Für alles. Und jeder Account hat irgendwie eine Kombination aus Username und Passwort. Vielleicht hat man Glück an Zwei-Faktor-Authentifizierung. Aber trotzdem, warum sollte ich diese Login-Geschichten einem Cloud-Dienstleister anvertrauen. Viele Cloud-Dienstleister sagen, sie haben selbst keine Möglichkeit, das Passwort zu sehen, weil es Client-Side verschlüsselt wird. Aber ganz ehrlich, ich sag Leute, rechts oben Essen. Immer rechts oben ist Essen. Immer. Aber ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, was die sagen. Und vor allem bei Mobile-Clients. Also sprich, wenn man jetzt von iOS oder Android, Windows Phone lassen wir mal außen vor, Passwortmanagern ausgeht, dann kann es auch durchaus sein, dass die App wunderbar toll funktioniert, der Hersteller irgendwie verkauft wird und ich ein Update kriege, was dann auf einmal doch meine Passwörter überträgt. Das ist theoretisch überhaupt kein Problem. Und ich weiß nicht, also ich bin bei KeePass hängen geblieben. Na gut, wir haben hier Ich habe hier natürlich keine Passwortdatenbank auf dem Account gerade. Sowas wie Bitwarden selbst gehostet ist auch okay, wenn man was ist, was man online haben will und die bisschen polishedere App haben möchte. Aber ich fahre mit KeePass echt ganz gut. Würdest du deine KeePass-Datei zum Beispiel zu Google Drive hochladen? Nö. Nö, würde ich nicht. Bitwarden hat ein Security Audit bekommen. Ja, hier Enpass und die anderen, die haben auch alle Security Audits bekommen, aber warum sollte ich, prinzipiell ist es doch ganz einfach. Wenn mein Passwort quasi so meinen Hoheitsbereich nicht verlässt, dann habe ich ganz viele Angriffsszenarien schon mal, die sind gar nicht möglich. Ja? Die sind einfach, gehen halt einfach nicht. Und selbst wenn ich ich lade meinen KeePass auf Google Drive hoch. Und ich weiß, okay, KeePass ist sicher, hat keine Probleme, ich kann das ohne Probleme bei Google Drive hochladen. Dann könnte ich das machen, aber wer sagt mir denn, dass in 30 Jahren, und das vielleicht ist übertrieben, in 10 Jahren der Kram immer noch sicher ist. Vielleicht wurden ja irgendwelche Schwachstellen in der Zwischenzeit erkannt. Also am besten ist, einfach den ganzen Kram erst gar nicht in die Cloud laden. Einfach gar nicht in die Cloud. Wie benutzt du KeePass auf dem iPhone? Gar nicht. Gar nicht. Also es gibt die Möglichkeit, das zu synken, beispielsweise über den Nextcloud oder irgendwie SyncThing oder C-File, irgendwas. Kann man machen. Aber ich verwende das gar nicht. Ich bin eh mit den wenigsten Sachen eingeloggt auf meinem iPhone. Das Einzige, wo ich eingeloggt bin, ist Twitch. Und das muss man sich eh einmal in der App einloggen. Also sprich, das bringt über. Was ist mit Twitch los? Die Zuschauerzahlen schwanken von 180 zu 234. What? Was bei Twitch wieder kaputt? Leute. WTF. kennst du zufällig Passwortmanager, die ähnlich convenient sind wie LastPass, die man selbst hosten kann? Ja, angeblich ist Bitwarden RS selbst hostet gar nicht schlecht. Weiß ich aber auch nur vom Hörensagen. Weil ich selbst noch nie verwendet hat. Selbst noch nie verwendet habe. Keine Ahnung. Aber es hat ein Projekt hat nicht umsonst 2,8k Sterne auf GitHub. Also gar so scheiße kann das nicht sein. Scheint ganz okay zu sein. KeePass Nextcloud ist auch mal klar. Du kannst ohne Probleme dein KeePass synken. Habe ich ja gerade gesagt. Gibt es ja verschiedene Varianten, wie du das machen kannst. Man muss sich halt überlegen, braucht man echt seinen kompletten Passwort-Safe Mobile? Weil unterm Strich, was verwendet man denn Mobile? Du verwendest vielleicht einen Messenger. Die haben alle eine eigene App, in der du dich einmalig authentifizieren musst und dann ist das, dann geht's halt. Twitch, YouTube, da meldest du dich auch einmal an und dann nie wieder. Was sind denn eure Anwendungszwecke so für Passwortmanager auf Mobile? Ich hab keinen. Ich hab keinen. Wenn ich einen hätte, dann würde ich es mir vielleicht überlegen, aber ich hab aktuell keinen. Einkaufen am Handy im Browser. Da habe ich die Amazon-App und bei der Amazon-App bin ich eingeloggt und es funktioniert. Und dazu kommt, dass das Amazon-Passwort tatsächlich eins ist, was ich mir merken kann. Wenn man woanders ist und sich einloggen will am fremden Rechner. Okay, ja, verstehe ich. Mache ich nicht, aber verstehe ich. Extra safe fürs Handy, wo weniger drin ist. Das ist auch eine gute Idee, ja. Dann muss es halt 2, 3, 4, 5, 6 sein. Scheiße, Passwort-Leak. Okay, also ich sehe, es gibt tatsächlich Anwendungszwecke dafür, ja, okay. Ja, leuchtet ein. Wie gesagt, hat mich jetzt nur interessiert, weil ich halt irgendwie keinen Anwendungszweck dafür habe. Okay, also die Programme, die er hier verwendet, sind echt nicht so mein Fall. Was haben wir sonst noch so zu bieten? 5 Linux-Distros in 2020. Ja, da bin ich ja gespannt, was er da vorschlägt. Wir haben ja schon viele Linux-Distros hier im Stream ausprobiert. Und so wirklich gefallen hat mir, glaube ich, nur Elementary OS, also als Noob-Desktop-Distro, nur Elementary OS und letztens Deepin, China Linux. Am besten finde ich ja natürlich immer noch mein Manjaro mit i3. Was nutzt du für eine Lösung für Kontakt und Kalender? Nutzt du Google Kalender? Nee, dafür verwende ich tatsächlich die CalDAV-Geschichten aus Nextcloud. Es ist nicht der Weisheitsletzter Schluss, aber es funktioniert ganz gut. Zumal es direkt 1:1 ohne Zusatzsoftware in iOS gut funktioniert. Und unter Android gibt es einen CalDAV-Sync, der ist auch ganz gut. Leider gibt es für Windows nichts Gescheites. CubeOS haben wir uns nicht angeguckt, nee. Ja, YubiKey, diese Sachen finde ich auch, ist eine coole Geschichte. Hast du lokale Nextcloud? Ich habe die nur lokal. Ich habe die nur lokal. Meine Nextcloud ist nicht online erreichbar. Ich mache das einfach so, wenn ich was zu synken habe, was jetzt nicht so wahnsinnig viel ist, da synke ich das halt, wenn ich daheim im WLAN bin. Ich habe ganz selten mal bisher das Bedürfnis gehabt, dass ich unterwegs gesagt habe, ach Mist, könnte ich jetzt mal auf meine Nextcloud zugreifen. Die ganzen Geräte, die man heute hat, die haben genug Speicher, dass man einen Tag überlebt, ohne Probleme, und es, wenn man daheim im WLAN ist, synken kann. Es gibt im Prinzip, du machst eine Handvoll Fotos vielleicht, ja. Ich habe schon öfters mal ein paar kleine Audiosachen aufgenommen mit dem Handy. Aber ansonsten gibt es nicht viel, was ich synken muss. Notizen, ja. Wie synkst du dann Kalenderkontakte mobil? Über CalDAV, das ist überhaupt kein Ding. Kannst du direkt, ohne iOS kannst du direkt hinzufügen. Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob das unter iOS 13 noch so gut funktioniert. Da gab es nämlich mal irgendwelche Probleme. Habe ich letztens gelesen. Aber du kannst es ohne Probleme hier die CalDAV-Geschichte von Nextcloud synken. Für Android gibt's hier CalDAV Sync Android, gibt's ein gutes Plugin. Das da, ich weiß nicht, ist es das da? Das da ist es, glaube ich. Ich glaub das da. Ist ganz okay. Wobei es zig andere Varianten gibt und Apps, die es direkt können. Und du kannst unter iOS kannst direkt einbinden. Unter iOS ist es standardmäßig ein bisschen besser integriert, weil du hast Kontakte, Kalender und die To-Do-App unterstützen das alles. Unterstützen das alle direkt, wenn man das hinzugefügt hat. Das ist eigentlich ganz praktisch. Leider, das größte Problem ist, dass es auf dem Desktop kaum gescheite Anwendungen gibt. Ja, so bescheuert das jetzt klingen mag, aber eine ordentliche hier PIM-Lösung mit CalDAV-Integration gibt es nicht so viele. Am besten sind die tatsächlich unter macOS, die es gibt. Da ist das relativ verbreitet. Aber für Windows und Linux gibt es sehr wenig. Thunderbird kann's ein bisschen, aber die Bedienung von Thunderbird ist halt zum größten Teil eine absolute Zumutung. Windows kann es standardmäßig nicht, was ja auch übrigens total lächerlich ist, dass Windows standardmäßig keine To-Do-App dabei hat. Und die einzige To-Do-App, die es für Windows offiziell gibt, nur mit irgendeinem komischen Outlook-Konto oder was das ist, funktioniert. Was halt auch total hängen geblieben ist, ja. Unter Mac hat man da tatsächlich die beste Auswahl, aber es gibt eins, zwei, die ganz gut sind, und ansonsten muss man halt Thunderbird verwenden für Kontakte und Kalender. Es gibt Schlimmeres, aber sonderlich schön ist Thunderbird auch nicht. Was ich eine Weile unter Windows verwendet habe, ist das Ding, weil das noch mit die beste CalDAV-Integration für Windows hat, da steht zwar Mail, aber ich verwende es eigentlich nur dafür, nur dafür. Die Integration hier ist ganz gut, aber es ging mir irgendwann auch auf den Sack. Ich bin jetzt bei Thunderbird gelandet, weil Thunderbird ist halt Cross-Plattform für Linux und Windows. Das heißt, ich habe das einmal ordentlich eingerichtet und verwende jetzt halt meinen Kalender- und Kontakte-Kram aus Thunderbird. Was ich für Notizen verwende und kleine To-Dos ist mittlerweile das da. Das ist auch nicht der Weisheitsletzter Schluss so wirklich. Ich meine, es ist eine Elektron-Anwendung. Aber das ist ganz nice. Die haben viele Funktionen eingebaut, die sehr praktisch sind und die auch cross-Plattform funktionieren. Also sprich, die Notifications funktionieren mittlerweile komplett cross-Plattform. Man kriegt auch nicht einfach so 12,4 12.000 Sterne auf GitHub. Das ist ganz nice. Kann ich das nochmal kurz zeigen auf meiner Linux-VM. Ja, es ist halt Elektron, aber irgendwo gerechtfertigt in dem Fall, dass es Elektron ist. Denn man darf nicht vergessen, die bieten eine App an, wirklich für jede Plattform. Die haben Apps für Windows 32/64-Bit, macOS, Linux, Android, iOS. Also umfangreicher kann es nicht sein, und da kann ich verstehen, dass man auf Elektron setzt, eben einfach aus dem Grund, dass der Mist überall ohne Probleme funktioniert. So, ich kann es euch mal kurz zeigen. Ich glaube, ich habe es hier irgendwie... Ah ne, ich habe es gar nicht installiert. Dann installieren wir es jetzt einfach mal. Das ist tatsächlich ganz nützlich. Jopp. Yes. Wir akzeptieren einfach mal alles. Gutes. Oh, ich glaube, das müssen wir zusätzlich installieren, sonst macht das nichts. Macht das nicht. Ah, nee, macht, okay. Windows kann doch auch, nein, kann es nicht. Das konnte, Windows 10 konnte das mal über Trick 17. Kalender. Man konnte mal über Trick 17 hier ein iCloud-Konto hinzufügen. Und das konnte man umbiegen auf seinen eigenen CalDAV-Server, weil iCloud intern CalDAV verwendet. Aber wirklich gut funktioniert es nicht. Ja. Warum es nicht einfach eine Möglichkeit gibt, CalDAV zu adden bei Windows, verstehe ich nicht. Das ist das einzige halbwegs standardisierte Protokoll, was es für Kalender und Kontakte überhaupt gibt. Es ist eklig, es ist alt, es ist XML-basiert, aber ansonsten gibt es halt nichts großartig. Ja. Ja, ich installiere das mal, dann kann ich es euch gleich zeigen. Aber das ist tatsächlich für Notizen, finde ich, aktuell das Beste, weil es gibt es für jede Plattform und es hat plattformabhängige Implementierung für Notifications und sowas. Das ist sehr praktisch, sprich, ich kann beispielsweise ein To-Do anlegen und hinschreiben, hey, ich hätte gerne eine Benachrichtigung heute Abend um 15.30 Uhr, dass ich noch einkaufen gehen muss. Und dann kann ich das beispielsweise auf meinem Linux-Rechner auf der Arbeit, kann ich das To-Do anlegen. Ich synke das Ganze und wenn ich im Zug sitze, 15.30 Uhr, kriege ich dann dort eine Notification, dass ich noch einkaufen muss. Das ist cool, das funktioniert mit anderen Lösungen so problemlos cross-Plattform nicht. Deswegen verzeihe ich der Geschichte auch, dass sie Electron-basiert ist und halt unnütz viel Arbeitsspeicher frisst. So. Wenn man da weniger Bedenken hat und auf Cloud-Lösungen setzen möchte, die extern laufen, dann ist es kein Ding, ja. Also sprich, wenn man sagt, hey, ich verwende Google-Kalender oder ich verwende irgendwas, was bei Office dabei ist oder sonst was, wenn man das machen will, ist überhaupt kein Problem, dann geht das einfacher, ja. Aber ich lege halt Wert drauf, dass der Kram, den ich da reinschreibe, nicht in der Cloud landet, sondern bei mir bleibt. Gesynkt wird das über Nextcloud. Aber ich wollte mal in nächster Zeit mal Dings probieren, SyncThing. Und das da ist einfach, das ist einfach nur, das haben die hier einfach nur hingeschrieben, weil es sich gut liest. Letztendlich ist das Plain Text. Das sind Textdateien, die kann man synken mit allem, was man will. Ja, es ist vollkommen egal. Es muss nicht Nextcloud oder Dropbox sein. Es kann alles sein. Es kann alles sein, was Text. Es kann auch C-File sein. Es kann alles sein, was Textdateien synkt. Ach ja, und der Webclipper ist auch sehr cool. Der Webclipper ist übrigens sehr praktisch. Und dann noch ein weiteres Tool, was ich verwende für Browser. Nicht Focus. Flocus heißt das. Für Bookmark-Sync, allerdings nur für spezielle Ordner, ist das hier. Wie gesagt, auch so viel schneller geht man nicht ohne weiteres. Das ist ein Browser-Plugin. Da kann man für Nextcloud kann man seine Bookmarks synken. Und jetzt nicht, dass man ein extra Programm braucht, wo man dann seine Bookmarks drin verwaltet. Nee, man kann ganz einfach die Standard-Bookmark-Funktion in einem Browser verwenden und die dann synken lassen. Das ist sehr praktisch. Auch ordnerbasiert. Das ist wirklich cool. Das ist echt nützlich, ja. Ja, und das hier kann ich nur empfehlen. Mal gucken, ob der Kram jetzt installiert ist. Nee, der ist immer noch am rumrödeln, was auch immer er da macht. Also das kann ich euch als Notizprogramm echt nur empfehlen. Was hältst du von der iOS-internen Kalender-App? Ich finde die ganz okay. Also mir reicht sie. Ich habe keine extra Kalender-App. Ich habe mal vor einer Weile, habe ich als Kalender-App, was war das? Habe ich mal eine andere verwendet, dass ich besser meine Business, quasi in Anführungsstrichen meine Business und privaten Kalender besser trennen kann. Was hatte ich denn da? Aber das verwende ich nicht mehr. Das war aber auch ganz gut. Das könnte es gewesen sein, aber ich glaube, das war was anderes. Ist egal. Nee. Ja gut, der ist halt dabei. Nee, keine Ahnung, finde ich nicht mehr. Das andere war auch ganz okay. Aber ich verwende die Standard iOS To-Do-App und die, was macht der denn hier? Die Standard iOS To-Do-App, die Standard iOS Kalender und die Standard iOS Kontakte. Kennst du WinAuth für Two-Factor Authentication? Nö, habe ich noch nicht verwendet. Das sagt mir jetzt auch gar nichts. Nutzt du eigentlich irgendeinen besonderen E-Mail-Anbieter? Nö. Ich habe seit 25 Jahren oder so meine private E-Mail-Adresse bei GMX. Und seit ich YouTube-Gedöns mache, habe ich meine, ich habe insgesamt, glaube ich, 3 Google-Mail-Adressen und fertig, reicht. Eine für Business-Gedöns, unabhängig vom Google-Account, dann den Google-Account und dann was zum Ausprobieren. Und für Android, App-Store-Geschichten und so. Das rast, ja. Ja gut, GMX, es gab 1995 noch nicht so viele Anbieter außer GMX in Deutschland. Oder Freemail gab's da, oder wie das hieß. Freenet. Freenet gab's noch. Freenet gab's damals noch. Und Web.de. Web.de gab's dann auch noch irgendwann. T-Online. Ja, T-Online-E-Mail-Adresse hatte ich auch, weil T-Online halt bei dem beim Provider dabei war. Habe ich aber nie verwendet. Hey, was streamst du hier so? Also aktuell gucken wir uns eigentlich nur ein paar technikbezogene YouTube-Videos an, wie wir das jeden Sonntagmorgen machen. Wobei, was heißt nicht nur technikbezogen, Gaming, alles was einem so unterkommt. Wie es im Titel steht, aufwachen. So, genau, ich wollte euch ja mal das Notizprogramm zeigen. Also, das ist eigentlich ziemlich praktisch. Es unterstützt standardmäßig hier Plaintext Notes und kann Markdown rendern. Das mache ich aber immer aus. Und das Beste für euch natürlich jetzt gleich mal am Anfang, das Ding hat ein, Moment, wo ist es? Das Ding hat ein Dark Theme. Das ist schon mal wichtig. Ohne Dark Theme geht ja bekanntlicherweise nichts. Ja. Hast du auch so eine tolle Unity-E-Mail-Adresse? Vielleicht, keine Ahnung, habe ich noch nie ausprobiert. Was ist das für ein Application Launcher? Das ist Rofi, nennt sich das Ding. Oder Rofi. Das da ist das. Das da. So. Und, was wollte ich euch jetzt zeigen? Genau. Man kann einstellen, dass man synken will zu zum Beispiel Nextcloud. Oder dass man synken will, wenn man Filesystem einstellt, ist auch okay, dann synkt das automatisch. Hier kann man halt Nextcloud direkt angeben, gibt man seine Nextcloud-Instanz an, kann seine Nodes synken. Und der Webclipper ist auch sehr nice. Da kann man nämlich direkt quasi einen Snapshot von der Webseite da drin speichern in Notizen. Und was ich halt sehr praktisch finde, ist, dass man hier sagen kann, zum Beispiel New To Do. Und hier kann man direkt jetzt auswählen, wann das Ganze alarmieren soll. Und wenn man das synkt, haben sie das so gemacht, dass dieser Alarm auf allen unterstützten Plattformen funktioniert. Also sprich, wenn ich das jetzt synken würde in meine Cloud, Cloud ist jetzt bescheuert, wenn ich einfach File-Sync mache, ja, in irgendwohin, was auch immer ich für einen Anbieter verwende, und mein Smartphone synkt sich auch, dann kriege ich dort quasi für die Plattform funktionierend Notification. Das ist wirklich sehr praktisch. Also das Ding hier kann ich empfehlen. Das ist die Anwendung, die ich gerade aufhabe. Das Ding kann ich empfehlen. Ein bisschen doof ist natürlich, aber irgendeinen Tod muss man sterben, dass der Kram halt, ordentlich RAM braucht, ja. Das Ding braucht halt irgendwie jetzt erstmal 400 MB RAM, weil es halt Elektron-Kacke ist. Aber es ist halt nun mal so, was willst du machen? Ach ja, was auch noch praktisch ist, dass man den so einstellen kann, dass er standardmäßig im Hintergrund läuft, anstatt dass er sich schließt. Was natürlich für Notifications ganz praktisch ist, ja. Und ich habe das bei mir privat auf dem anderen Account eigentlich immer auf und auch immer laufen. Irgendwohin muss man ja mit seinen 16G RAM. Wobei, habe ich 8 oder 16? Ich kann mir das immer nicht merken. Ich habe, wie viel RAM? 16, okay. Wenn man sich sein eigenes RAM schon nicht mal, wenn man nicht mal merken kann, wie viel RAM man hat. Deswegen schwankt die Viewerzahl so, weil ich gerade irgendwie auf Twitch vorgeschlagen werde. Kann das sein? Weil ich wundere mich die ganze Zeit schon, Das schwankt so normalerweise sonntags ist so um die 200 und aktuell schwankt das so um 180 bis 250, so voll random hin und her. Und ich denke mir die ganze Zeit so, was ist mit Twitch los? Aber jetzt weiß ich's. Huge. Twitch-Empfehlung. So, was haben wir denn sonst noch zu bieten? Das Video haben wir irgendwann schon mal geguckt. Top 5 Linux-Distros to watch in 2020. Ja, mal gucken, was der uns empfiehlt.
Doing the Distro Delve series on the channel and it's been a
big... Oh, der hört sich aber Huge Resident Sleeper an, oder?
...hit with you guys. Now in the past I've done top 5 videos like this and this one's not going to be that much different. Assuming the distros I list in the video do come to fruition this year, you can expect to see them in a Distro Delves episode in Season 2.
Oh nee, da schlafe ich wieder ein bei, Leute. Da werden wir nicht wach von. Definitiv werden wir da nicht wach von. Instant Sleep. Eigentlich jeden Sonntag bist du bei den Vorschlägen. Oh, Poggers! Das Warcraft 3 Video haben wir uns schon angeguckt, ja. Aus meinem Ryzen PC habe ich nicht bestellt. Nextcloud Hub haben wir gestern ausprobiert im Stream. Muss Diablo 4 bald Angst vor Path of Exile 2 haben? Lustigerweise habe ich das ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Ich denke eher, dass es umgedreht ist. Ich glaube, es ist komplett umgedreht. Path of Exile 2 muss keine Angst haben vor Diablo 4. Also eher andersrum. Also wenn hier einer was zeigen muss, dann ist es Blizzard mit Diablo 4 und nicht mit Path of Exile 2. Path of Exile hat die letzten, weiß nicht wann eine Beta rauskommt, die letzten 7 Jahre gezeigt, dass es der bessere Nachfolger ist. Und es ist aktuell das einzige Spiel, was ich halbwegs spiele, ja. Ja, muss Diablo 4 bald Angst vor Path of Exile 2 haben? Die Frage, ja. Und ich sag halt, es ist insofern eher andersrum, dass wenn du mit sehr viel Glück muss vielleicht Path of Exile Angst haben vor Diablo 4, beziehungsweise eigentlich muss Path of Exile eher keine Angst haben vor Diablo 4. Nee, der Titel sagt, ob Diablo 4 Angst haben muss vor Path of Exile, was so viel heißt wie, Diablo 4 ist quasi das, was angegriffen wird. Dabei ist es umgedreht. Wenn einer angreifen muss, dann ist es Blizzard mit Diablo und nicht Grinding Gear Games. Ich komme in Path of Exile nicht mehr weiter, das ist doof. Einfach in Path of Exile weiterkommen ist in der Regel immer einfach easy grinding. Einfach im Kreisel grind machen, bis du Zeugs hast und dann ein bisschen traden. So. Aber ich bin Path of Exile auch nicht der große Pro, weil ich habe auch erst wieder angefangen. Mal gucken, was die GameStar dazu sagt. Du scheinst verwirrt. War das schon jemals anders? Ich habe vorhin auch gesagt, dass Twitter wie Reddit ist oder sowas in der Richtung.
Path of Exile 2 gegen Diablo 4 wird das größte Hack-and-Slay-Duell seit Jahren. Und ein verdammt interessantes.
Denn ey, jetzt muss ich mal eine Sache revidieren, die ich schon mal erzählt habe vor ein paar Streams, ja. Da habe ich gesagt, ich gucke die Videos von Maurice Weber nicht gerne. Und ich muss sagen, mittlerweile gucke ich eigentlich von ihm und Dimitri irgendwie, ich weiß nicht, wie er mit Nachnamen heißt, von der GameStar die Videos am liebsten. Also man kann seine Meinung auch ändern, ja. Eigentlich gucke ich die beiden am liebsten mittlerweile.
Seit Jahren. Und ein verdammt...
Wahrscheinlich, weil er halt ein bisschen ausgefallen spricht, hat mir das am Anfang nicht gefallen. Aber mittlerweile gucke ich eigentlich die Videos von ihm und... Wie heißt der andere denn? Der da? Ich glaube, der da ist es. Genau, der da. Der da und Maurice gucke ich eigentlich die Videos am liebsten.
Santis, denn Path of Exile hat immer von Diablos Schwächen profitiert. Als Diablo 3 den Hardcore-Fans nicht finster und komplex genug war, konnte es diese Lücke
Diablo 3 hat einfach gesackt.
Selbst besetzen. Und als Diablo 3 irgendwann nur noch Standard-Seasons nach Schema F lieferte, trumpfte Path of Exile mit einer riesigen Erweiterung nach der anderen erst richtig auf.
Ja.
Aber jetzt muss es sich gegen ein Diablo 4 beweisen, mit dem Blizzard selbst zu alter Stärke zurück will.
Das finde ich halt komplett verkehrt rum. Die müssen sich nicht beweisen. Path of Exile hat die letzten 7 Jahre bewiesen, dass sie besser sind. Wenn einer was beweisen muss, dann ist es eben Diablo 4.
Zum Beispiel zur Horroratmosphäre aus den ersten beiden Teilen. Auf den ersten Blick sehen sich Diablo 4 und Path of Exile 2 sogar überraschend ähnlich. In Sachen Gameplay unterscheiden sie sich jedoch teils gravierend. Also schauen wir uns doch mal an, was sich die Macher von Path of Exile 2 so ausgedacht haben, um dem kommenden...
Wie sieht's eigentlich mit Diablo Immortal eigentlich aus? So, gerade so, gibt's da was Neues? Nee, oder? Wie sieht eigentlich die Bewertung aus von den... Oh! Besser! Mann. Oder haben sie das erstmal auf Eis gelegt? Release? Wann ist denn Release? Nee, gibt's nicht. Testest du Diablo Immortal da mal im Stream? Nee, wahrscheinlich nicht.
Ein Paroli zu bieten. Das Wichtigste...
Dein Diablo ist auch übelst langweilig zum Zugucken.
Zuerst. Path of Exile 2 integriert sich nahtlos ins bestehende Path of Exile. Zwar bringt das Spiel eine neue Story-Kampagne, die 20 Jahre nach dem ersten Teil angesiedelt ist, doch beide Titel teilen sich dasselbe
Endgame. Ja, also die Story, muss ich mal sagen, also ein Punkt in Path of Exile, der mir immer voll am Arsch vorbeigegangen ist, ist die Story. Ich habe so ungefähr eine Ahnung, was passiert in der Path of Exile Story. So nach dem Motto, erstmal ist man Ausgestoßener und dann rettet man die Welt und dann macht man irgendwie diesen Oberinquisitor oder was das war, platt, der, ach was auch immer. Und danach sind irgendwelche Götter am Start, die rumstelzen, was auch immer. Die Path of Exile Story ist jetzt nicht unbedingt die große Stärke von diesem Game. Ja, es gibt eine Story. Es gibt eine.
Heldenfortschritte und...
Ja, Einhalt, gut, der jumpt ja auch auf einmal, der ist auf einmal da. Und einer tut einer Things dann.
Mikrotransaktionen aus dem Vorgänger bleiben bestehen. Ja, Moment mal, diesen Ansatz kennen wir doch ausgerechnet von Blizzard. Das klingt nach dem Modell von Overwatch 2. Und das musste dafür bereits einige Kritik einstecken.
Ja, nur mit dem Unterschied, dass Path of Exile über die letzten 7 Jahre gezeigt hat, dass sie sowas halt gut können. Und Path of Exile hat immer noch eines der besten Free-to-Play-Modelle. Du kannst Path of Exile ohne Probleme, ohne jegliches Geld spielen, aber es ist schon nützlich, wenn man Geld reinsteckt. Weniger von den Skins, sondern die Kistenplätze braucht man eigentlich. Ohne Kistenplätze ist Path of Exile sehr eklig zu spielen, ja. Aber man braucht es nicht unbedingt. Und witzigerweise ist Path of Exile eines der Games, den ich im Free-to-Play-Modell gerne Geld gebe, im Vergleich zu allen anderen.
Dass sich bei Path of Exile 2 am Ende gar nicht um eine richtige Fortsetzung, sondern um cleveres Marketing...
Path of Exile hat Microtransaktionen, klar. Die müssen irgendwie Geld verdienen, kostet ja nichts.
Diese Frage ist nicht ganz unkompliziert. Ersten Spielberichten von der ExileCon zufolge fühlt sich Path of Exile 2 tatsächlich wie ein neues Spiel an und macht sowohl optisch als auch spielmechanisch mehr neu als Overwatch 2. Die Grafik wirkt zwar nicht revolutionär aufgewertet, wir kennen aber trotzdem an vielen Stellen große und kleine Verbesserungen. Zum Beispiel bleiben Pfeile jetzt in Wänden
stecken. Nee, aber die Path of Exile Free-to-Play-Modell ist wirklich fair. Du musst da, ich weiß nicht, was mittlerweile die Inventarplätze kosten, ich habe mir das ja schon vor 5 Jahren oder so gekauft. Du kaufst dir ein paar Inventarplätze und diesen komischen, kannst dir das dann auch kaufen nach Inventar, du kannst dir nicht Inventarplätze, Kisten-Tabs. Und dann kann man sich ja noch kaufen Kistentabs oder farbige Kistentabs oder beschriftbare oder Crafting-Kistentabs, irgendwie sowas. Kaufst dir Kistentabs und danach musst du dir nie wieder irgendwas kaufen. Vollkommen egal. Und du kommst mit deutlich weniger Geld hin als bei einem Vollpreisspiel. Und du kannst Zeit reinstecken, mehr als bei fast jedem anderen Vollpreisspiel.
Unsere Rüstung klebt weniger steif am Charakter und die Animationen...
Welches Spiel hast du am meisten Geld reingesteckt? Weil müsste ich drüber nachdenken, keine Ahnung. Ach so, ja. Meiste Geld ausgegeben habe ich wahrscheinlich Dark Age of Camelot, weil ich da irgendwie, keine Ahnung, 10 Jahre ein Monatsabo hatte. Ja, da habe ich wahrscheinlich am meisten Geld für ausgegeben. MMO. Mit, ich glaube, 10 oder 12 Euro im Monat. Also da habe ich ja allein schon über 1000 Euro ausgegeben für die Jahresabos.
Einen weicheren und einfach besseren Eindruck. Gerade hier hat Path of Exile wohl den dringendsten Nachholbedarf. Bei all seinen Stärken konnte es in Sachen Kampfesfluss und Wucht nie mit Diablo mithalten.
Das
und Diablo 4,
da kann man sich jetzt drüber streiten. Ich muss euch ehrlich sagen, Path of Exile ist sehr, also vor allem im späteren Game, ist das sehr wir. Also wir in Form von, wenn du zuguckst, also wenn du dich neben jemanden stellst, der das spielt, da denkst du, Alter, was passiert da auf dem Bildschirm gerade? Der rennt mit 500 Movement Speed quer über die Map und um ihn herum stirbt alles. So sieht ungefähr Path of Exile Endgame aus. Da checkst du nichts mehr. Aber nichtsdestotrotz ist Path of Exile nicht so anstrengend zu gucken wie Diablo 3, finde ich. Path of Exile fällt halt einfach alles um, ohne dass es großartig nervt, ja? Du läufst halt einfach geradeaus und es fällt alles um. So, das ist Path of Exile Endgame. Diablo 3 ist eher Bildschirm wackelt, es flimmert, es gibt Lichteffekte und sonst was. Das hast du in Path of Exile halt eher nicht. Du läufst halt rein, Gegnergruppe stirbt, du läufst rein. Was heißt, du läufst rein? Du läufst vorbei, Gegnergruppe stirbt, du läufst vorbei, Gegnergruppe stirbt. Du kriegst bei Path of Exile Endgame weniger Augenbluten als bei Diablo 3. Weil es bestimmt ein bisschen Geschmackssache ist.
Nie mit Diablo mithalten.
Also das hier ist jetzt, Diablo 4, was die da zeigen, ist hier Path of Exile Noobstyle, ne? Das ist irgendwo ganz am Anfang.
Nachholbedarf.
Da tut sich noch nichts.
Warte
mal, passt mal auf. Wie heißt dieser Riesen? Ist Cyclone? PoE? Cyclone? Bild? Da wo die jetzt mittlerweile schon irgendwelche Leuchteffekte haben. Ihr müsst euch das machen. Also da kriegst du echt absolut Anfälle, wenn du da zuguckst. Das geht noch, ja? Das ist doch human gerade. Das geht noch viel schlimmer. Da sieht man ja noch richtig was. Braucht man schönes Gameplay davon, wo man nicht mehr durchblickt, was passiert.
Ups. What's up, guys? Nathan.
Ja, hier, so, hier kommen wir der Sache näher. Hier kommen wir der Sache näher. der klickt noch viel zu lange Items an. Von was? Was ist das? Ja, genau sowas. Genau sowas, Alter. Da bist du halt, das ist halt vorbei, ja? Da ist vorbei. Ich spiele ja in Path of Exile Noob-Style Summoner Build, weil es einfach Brain Afk im Kreisel grinden ist. Und du beschwörst dann einfach Dinger und läufst geradeaus. So, also jetzt huge anspruchsvoll ist es nicht.
Fluss und Wucht nie mit Diablo mithalten. Und Diablo 4 brilliert nach unserem ersten Eindruck in diesem Bereich sogar mehr denn je. Es ist also gut und richtig, dass Path of Exile 2 hier ebenfalls einen Zahn zulegt. Ob die Entwickler aber tatsächlich zum genialen Kampfgefühl von Diablo aufschließen können, muss sich noch zeigen. Beim Skillsystem dürften sie dafür klar die Nase vorn
haben. Ja gut, Path of Exile Skilltree ist ja auch Wahnsinn. Das
enorm vielfältige System des ersten Teils noch weiter.
Also der Path of Exile Skilltree ist echt übelst nice. Ja. Leute. Also wer schon mal immer 2 Wochen an einem Bild bauen will, hat mit Path of Exile viel Spaß. Path of Exile Skilltree. Easy. Allerdings sieht es schlimmer aus, als es ist. Es gibt ja dafür sogar schon Optimierungstools, die das Beste für einen machen, wo man dann angeben kann, ich hätte gern so und so, und dann sagt er, dieser Weg von Nodes ist besser. Aber es gibt dem Skillsystem halt viel Tiefe, und so kam Path of Exile halt schon raus mit diesem Skilltree. Und mittlerweile, ich blicke ja selbst noch nicht hundertprozentig durch. Mittlerweile haben sie mindestens 2 Sachen noch eingebaut, die das noch komplexer machen. Es gibt quasi so Art Ascendant Master Level. Also da kannst du quasi nochmal. Da kannst du quasi nochmal aufleveln. Mit Special Skills. Ja, hier kannst du dann nochmal auswählen, was du haben willst. Wobei dafür muss man so spezielle Dungeons durchspielen, dass man das kriegen kann. Und jetzt haben sie noch irgendwie so eine so Götter-Selection, was man auswählen kann. Das hier. Nee. Jetzt haben sie noch das hier, wo du noch Zeug auswählen kannst. Also, Path of Exile Skill und Building ist echt eine Wissenschaft für sich.
Wie gehabt, verbessert ihr eure Fähigkeitsedelsteine mit mehreren Unterstützungsjuwelen, wie zum Beispiel Mehrfachschuss.
Ach ja, und wo wir gerade beim Thema Path of Exile sind, in Path of Exile ist einfach losspielen und irgendwas skillen meistens keine allzu gute Idee, weil man kann nur sehr beschränkt respecken. Man kriegt in der Main Quest ein paar Respec-Punkte, das reicht, um sein Bild schon gut anzupassen, aber grundlegende Bild ändern kann man nicht. Also man kann jetzt zum Beispiel in Path of Exile nicht sagen, ich würde gerne, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie hier oben gespeckt für mehr stärkere Minions und hier irgendwie gespeckt. Und dann kann man nicht sagen, ich mache jetzt irgendwie Melee-Bild und gehe hier runter. Das funktioniert nicht. Dafür hat man nicht genug Respec-Punkte. Dann ist es einfach, einen neuen Charakter anzufangen. Man kann respecken durch Orbs, also durch Währung kann man respecken in Path of Exile, aber ich behaupte jetzt einfach mal, ohne dass ich durchgerechnet habe, vielleicht weiß es ja einer von euch besser, das lohnt sich nicht. Ich glaube, es ist deutlich sinniger, wenn man einen neuen Charakter anfängt, anstatt Kohle in Orb of Regret zu stecken. Vermute ich jetzt einfach mal so. Ich habe bisher immer neuen Charakter angefangen, wenn ich was anderes skillen wollte. Hast du schon mal Nihoh gespielt? Nee, aber klingt irgendwie nach Game. Als erfahrener Spieler lohnt sich das immer. Echt? Echt? Respecken lohnt sich? In Passive Egg, warum lohnt sich Respecken? Als erfahrener Spieler bist du doch in 2 Tagen auf fast Endgame, oder? Aha. In 4 Stunden zum Leveln kann man locker das Doppelte im Endgame verdienen.
Okay. Puh. Ihr setzt diese Supportsteine jetzt nicht mehr in Items ein. Stattdessen sockelt ihr nur noch die Grundfähigkeit in eure Ausrüstung. Und deren Edelstein hat dann eigene Sockel.
Ab wann ist Endgame? Ja, das ist eine coole Sache in Path of Exile. Das ist eigentlich ziemlich fließend. Ich bin ja bei weitem noch nicht wirklich Endgame-mäßig in der aktuellen Season. Dafür spiele ich auch viel zu wenig. Es gibt jetzt so einen neuen. Nee, nicht Akt 5. Endgame ist nach der Story, wenn du Maps craftest und Gedöns machst. Es gibt jetzt zig neue Sachen in dem Game. Wie gesagt, ich habe auch erst wieder angefangen. Es gibt jetzt irgendwie so einen komischen neuen Challenge Dungeon oder sowas. Und es gibt so eine Art Rift-Geschichte wie in Diablo. Dann gibt es nach wie vor die ganze Map-Geschichte. Da gibt es noch irgendwie so eine Map-Enhancement-Enchanting-Geschichte oder sowas, wo ich auch keinen Plan habe, was es genau ist. Da gibt es so viel Zeug. Und eins, was Path of Exile richtig gut macht, ist, der Übergang ist komplett fließend von Anfang bis Endgame. Das ist komplett fließend. Da gibt es nicht so eine Geschichte mit so nach dem Motto, jetzt bist du fertig, jetzt fängt Endgame an. Das ist sehr schön fließend gemacht, ja. Wie viele neue Akte kommen nochmal mit Path of Exile 2? Keine Ahnung, mal gucken, ob er das sagt. Wahrscheinlich erstmal 3, so wie ich die kenne.
Unterstützungseffekte.
Aber ich weiß es nicht.
Was gleich mehrere Verbesserungen bringt. Allen voran könnt ihr schlichtweg mehr Support-Steine benutzen. Früher hatten in der Regel höchstens 2 Items in eurem Inventar das Maximum von 6 Fähigkeitssockeln. In Path of Exile 2 dagegen kann jedes Item voll aufgerüstete Skills aus 6 kombinierten Edelsteinen tragen.
Boah, das gibt ja noch mehr Clusterfuck. Es gibt ja noch mehr Clusterfuck dann. Aktuell ist es so, in Path of Exile kannst du nur in der Rüstung und ich glaube in der Zweihandwaffe 6 Sockel haben. Und in Path of Exile ist es so, man bekommt keine Skills aus dem Skilltree. Also, ne, wer jetzt gedacht hat, Das stimmt ja gar nicht, was ich gesagt habe. Wer gedacht hat, hier bekommt man seine Skills in dem Skilltree, das stimmt ja gar nicht. Das ist passiv. Das sind nur Passivfähigkeiten und ein paar Modifier für aktive Fähigkeiten. Das ist alles passiv. In Pass of Exile kriegt man seine Skills durch Juwele, die man sockelt. Und je nachdem, wie man die verbindet miteinander, also sprich, je nachdem, welche Farbe der jeweilige Skill hat und wie die Sockeln miteinander verlinkt sind, kann man da richtig abgedrehte Sachen produzieren. Ja? Du kannst dann zum Beispiel sagen, okay, ich sockel jetzt einen aktiven Skill, mit dem ich Zombies beschwören kann. So, dann sockel ich noch ein weiteres Gem dazu, was mir ermöglicht, dass die Dinger eine Aura haben. Dann sockel ich mir einen weiteren Sockel dazu, dafür sorgt, dass die Feuerdamage kriegen und einen weiteren Sockel, der mehr Crit-Damage macht, mehr Leben, mehr sonst was, sowas in der Richtung, ja. Und man kann auch Skills übelst geil pimpen, so nach dem Motto, eine Frostwave, heißt das Ding Frostwave, nach vorne und da kannst du dann 3 Stück draus machen und sowas. Also das, alles in allem ist das Skillsystem in Pass of Exile schon ziemlich komplex, aber das macht's auch erst richtig nice.
Gibt es viel weniger Druck, sich auf 1 oder 2 Primärattacken zu konzentrieren und mehr Freiheit zum Experimentieren. Gleichermaßen wird das System für Einsteiger weniger fummelig und besser planbar, weil alle Itemtypen grundlegend immer die gleichen Sockel haben. Ein Bogen zum Beispiel immer für 4 Geschicklichkeitsfähigkeiten. Profis können die dann weiter modifizieren, sodass der alte Tiefgang erhalten bleibt. Außerdem könnt ihr keine falschen Edelsteine mehr einsetzen. Ein Mehrfachschussjuwel passt jetzt einfach nicht mehr in eine Nahkampfattacke. Dazu kommen völlig neue Fähigkeiten wie Gestaltwandlung. So wird es neue Skill-Gems geben, mit denen ihr eure Helden zu Werwölfen und Werbären machen könnt und dann entsprechend
das erinnert mich an Diablo 2.
Geschwindigkeit und Widerstandskraft kassiert. Direkter Kollisionskurs mit Diablo
4, beste, also... Beste in Diablo 2 war allerdings beim Druide, wie hieß denn das? Elemental Druid, also mit Vulkan und sowas, war beste in Diablo 2. Cow-Level-Runs mit, als Elemental, wie hieß denn das? Volcanic Pillar oder so, kann das sein? Weiß gar nicht mal. Diablo 2, Druid, Volcano. Ja, Volcano Druid, beste in Diablo 2. Cow Level Runs, von morgens bis abends.
Das ebenfalls Gestaltwandlung mit dem Druiden bringt. Und beide Spiele wollen auf flüssige Wechsel selbst mitten zwischen 2 Hieben setzen. Nur dass in Diablo 4 jede Gestalt an bestimmte Fähigkeiten gebunden ist. Ein Ansturm macht uns etwa immer zum Werbär. In Path of Exile können die Tierformen dagegen alle passenden normalen Attacken nutzen. Als Werwolf etwa die gleiche Sprungattacke, wie sie auch ein bewaffneter Krieger einsetzt. Was mehr Vielfalt erlaubt, aber auch etwas beliebiger ist als komplett eigene Werwolf-Attacken. Dafür gibt's auch ungewöhnliche.
Man muss auch sagen, dass das Balancing in Pass of Exile nicht so der Wahnsinn ist, weil inwiefern, gut, inwieweit das jetzt relevant ist, muss man wissen, weil es gibt für alle Charaktere gibt es gute Skillung. Aber es hat schon seinen Grund, dass gerade, glaube ich, 29% Witches sind und davon die meisten Summoner-Builds spielen. Das hat schon seinen Grund, ja. Summoner-Builds in Pass of Exile sind einfach die Noob-Builds. Deswegen spiele ich ja auch eins. Weil man einfach nichts machen muss, großartig. Und es ist halt billig. Du kannst super leveln und du brauchst nicht viele Items.
Zum Beispiel wurde eine spezielle Katzenform erwähnt, die der neuen Beastmaster-Klasse vorbehalten ist.
Die nerven noch immer mal die Meta-Builds. Ja, das stimmt, aber Summoner-Builds sind immer noch übelst OP. Sie haben, ich glaube, sie haben im letzten Patch, also wo ich noch nicht gespielt habe, haben sie, glaube ich, Spectres genervt und ich glaube Zombies genervt. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich habe jetzt erst danach wieder angefangen und Summoner-Builds sind immer noch übelst OP.
Dabei handelt es sich um eine von 19 neuen Ascendancies, also den erweiterten Charakterklassen, mit denen ihr eure Figuren aufmotzen und
weiter spezialisieren
könnt. Zusammen mit den 19 existierenden Ascendancies
kommt
Path of Exile so als stolze 38 erweiterte Klassen.
Okay, das ist cool.
Furchtbar viel ist zu denen aber noch nicht bekannt. Neben dem Beastmaster wurden weitere Spezialisierungen für die Waldläuferin vorgestellt, von der eine aktiv zwischen Einzel- und Flächenschaden für Fernangriffe wechseln kann. Die andere benutzt Nahkampf-Spezialangriffe für Schwerter und Äxte, auch mit dem Bogen. Erste Hinweise auf neue Waffengattungen, vermutlich Stangenwaffen und Armbrüste, gibt es auch. Konkreter wurden die Entwickler schon bei den Bossgegnern. Die sollen diesmal schon früh im Spiel deutlich vielfältiger und kniffliger werden.
Was?
Dieser Boss zum Beispiel.
Was schreiben die auf ihrer Webseite? Hä? Was ihr jetzt zu viel Mathe? Was? Wovor ich ein bisschen Angst habe mit Diablo 4, ist, dass Blizzard wieder die Komplexität rausstreicht. Ja, das war ja auch das Problem bei Diablo 3. Denn auf deren Website behaupten die allen Ernstes zu viel Mathe in Diablo 3. What? Was gab's denn in Diablo 3 zu viel Mathe? Mal davon abgesehen, dass das Game fast alles für dich ausgerechnet hat, was wichtig war. Okay, ja, Blizzard.
Soll ungefähr
keine Ahnung, was mit Blizzard los ist.
Fairgraves aus dem Original sein, einem winzigen Zwischenboss, der kaum besondere Mechaniken hatte. Aber hier sehen wir eine ganze Reihe einzigartiger Angriffsmuster, denen wir geschickt ausweichen müssen. Eine klare Verbesserung. Diablo 4 kontert das unter anderem mit neuen Weltbossen, die wir in der Shared World antreffen und mit anderen Spielern zusammen.
Diablo ist Shared World?
Unterm Strich kann man aber festhalten, dass Path of Exile
so halbes MMO
einiges neu macht. Ein neuer Look, neue Effekte, ein verbessertes Gut,
das Spiel. Kann, also das kann Path of Exile auch gebrauchen, weil die Path of Exile-Grafik ist scheiße. Aber sie ist zweckmäßig und gut. Es läuft wenigstens okay.
Tonnenweise neue Klassen und Spielweisen, neue Spielmechaniken und natürlich eine eigene Kampagne mit 7 Kapiteln. Das ist weit mehr
7?
Als nur ein einfaches Inhaltsupdate.
Okay. Pass auf Exile, als es rausgekommen ist, war halt 3.
Dann selbst entscheiden,
und mittlerweile 10. Ob ihr beim
Erschaffen eines neuen Helden lieber der Kampagne von Teil 1 oder der Story des zweiten Teils folgen möchtet. Letztere spielt 20 Jahre nach den Geschehnissen der ersten Kampagne. Auch diesmal treibt es euch wieder an die Küste von Rayclast, wo ihr es mit okkulten und
Moment, paranormalen Phänomenen... Moment, es gab so ein Intro? Ach nee, das ist jetzt für Pass of Exile 2.
...innen zu tun bekommt. Genaue Details zur Story kennen wir aber noch nicht. Allerdings wissen wir schon, dass viele Änderungen an Grafik und Gameplay beide Teile des Spiels betreffen werden. Tatsächlich sollen einige Anpassungen in kommenden Updates bereits ins bestehende Path of Exile eingepflegt werden.
Das sieht original aus wie die
Path of Exile 2 schrittweise annähern.
Das ist doch Path of Exile, der erste Boss.
Einen Schlag am finalen Release-Tag zu erhalten.
Das auch. Das ist der Boss zwischen Akt 1 und 2.
Bosse aufgebrezelt. Dass Teil 1 nun nicht einfach brach liegt und von der kommenden Fortsetzung getrennt bleibt, ist dabei nur ein sinnvoller Schritt. Immerhin halten viele Spieler Path of Exile
in der
Zeit die Treue und haben viel Zeit und Geld ins Spiel und in ihre Helden investiert. Die Ankündigung eines eigenständigen zweiten Teils hätte hier genauso schaden wie begeistern können.
Ja, die sind clever bei Grinding Gear Games. So muss das machen. Das fand ich schon auch bei WoW-Addons immer übelst low-brain von Blizzard, dass die mit jedem Addon das alte Addon überflüssig gemacht haben. Du hast so viel Content brach liegen lassen dadurch. Du musst das so machen. Du musst beides am Leben halten, weil umso mehr Content, umso besser hältst du deine Spieler bei Laune.
Einen, weil alle bestehenden Helden und Fortschritte verloren gingen, wenn ein großer Teil der Community plötzlich in ein neues Spiel migrieren würde. Zum anderen würde es dann bis zum Release von Teil 2 auch einfach keinerlei Sinn ergeben, weiter den ersten Teil zu spielen, wenn mit einer Fortsetzung sowieso alles hinfällig wäre. Entwickler Grinding Gear Games möchte die Community nicht spalten. Was ihr euch im ersten Teil erspielt oder erkauft habt, soll durch die Fortsetzung nicht entwertet werden. Path of Exile 2 ins jetzige Spiel einzubinden, ist für bestehende Spieler darum die beste Lösung. Über Diablo 4 macht man sich bei Path of Exile derweil keine Sorgen, sagt zumindest Managing Director Chris Wilson, als wir ihn dazu befragen. Aus seiner Sicht kann der Erfolg eines Diablo seinem Team nur helfen. Je mehr Leute Action-RPGs spielen, so Wilson, desto besser ist das auch für Path of Exile. Ja. Die wenigsten Genre-Fans würden nur ein einziges Spiel spielen, weil kein einzelnes genügend Inhalte böte. Wenn Diablo gut laufe, würde also auch Path of Exile davon profitieren. Den ein oder anderen
Seiten... Path of Exile hat so viel Inhalt, das kann man schon als Main-Game spielen.
Verkneifen. Vor allem nicht bei der Vorstellung der Mobile-Variante von Path of Exile. Es sei 2018...
Ach stimmt, die Ankündigung war lustig. die haben ja gesagt, Path of Exile Mobile, und da haben sie sich noch ein bisschen lustig gemacht über Diablo Mobile.
Recht schwierig geworden,
ja.
Die einfach so anzukündigen, meinte Wilson. Man wollte daher lieber erstmal die große Fortsetzung vorstellen und dann das Mobile-Spiel hinterher. Ist wahrscheinlich auch schlauer so. Und Wilson setzt noch einen drauf. Wir haben das Ding nicht an irgendeinen externen Entwickler rausgehauen, sagt er, sondern bauen es komplett intern. Ein Schelm, wer da an Blizzards Partnerschaft mit dem chinesischen Studio NetEase für Diablo Immortal denkt. In Path of Exiles Mobile Trailer kriegt einer der Entwickler dann auch noch den Titel Mobile Sündenbock, nur für den Fall, dass die Ankündigung vielleicht doch nicht so gut ankommt. Ganz im Ernst versprechen die Macher aber, dass die Mobile-Fassung keinerlei Kompromisse bei Tiefgang und Komplexität.
Ich glaube das denen sogar.
Womit sie auch ganz nüchtern betrachtet einen anderen Ansatz verfolgt als das
vereinfachte Diablo-Immortal. Dass das ganz gut wird.
Nur ob das auch klappen wird, muss ich natürlich.
Ich kann mir auch sogar vorstellen, dass Diablo Immortal ganz gut wird. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber die haben es halt taktisch sehr ungeschickt gemacht, ja. Das Einzige, ich hab's schon ein paar Mal gesagt im Stream, nur eine Sache hätten sie machen müssen bei ihrem Diablo Immortal Disaster. Sie hätten einfach Diablo 4 mit einem Mini-Teaser am Ende zeigen müssen. Das hätte gereicht. Es hätte niemand mehr über Diablo Immortal gelästert. Die hätten Immortal zeigen sollen und dann zum Ende, wie die Präsentation fertig war, hätten die sagen müssen, ach übrigens Leute, noch eine Sache gibt's hier, wollten wir euch noch zeigen. Und dann hätten sie einfach hätten sie 30 Sekunden, wie bei Elder Scrolls, hätten sie einfach 30 Sekunden Diablo 4 Teaser gespielt und alle wären happy gewesen.
Auf die Frage, ob man nicht doch ab und zu darüber nachdenkt, Path of Exile etwas zu vereinfachen, hat Chris Wilson eine recht eindeutige Antwort. Blizzard beherrscht den Casual-Sektor. Dagegen kommt man nicht an. Überhaupt sei Grinding Gear Games die gnadenlose Identität von Path of Exile sehr wichtig. Intern gäbe es hitzige Diskussionen darüber.
Man sollte es auf keinen Fall vereinfachen.
...den Talentbaum des Spiels, der mehr an eine Art Talentuniversum erinnert, nicht doch irgendwie für Neueinsteiger weniger furchteinflößend
Beste, es ist das Beste am Path of Exile.
Einerseits, so Wilson, wäre jetzt ein idealer Zeitpunkt, neuen Spielern über Vereinfachungen an diesem System den Spieleinstieg zu erleichtern. Zum Endgame hin könnte man ja immer noch alle Optionen beibehalten, ohne Spieler direkt von Beginn an damit zu erschlagen. Andererseits ist aber genau dieser Talentbaum eines der Alleinstellungsmerkmale von Path of Exile. Das zu ändern, könnte viele Fans enttäuschen. Und so bleibt Path of Exile auch mit seiner Fortsetzung bockschwer, gnadenlos und teuflisch.
Path of Exile ist nicht schwer, muss man ehrlich sagen. Also vor allem, wenn man irgend so ein Braindead-Noob-Summoner-Bild spielt, wie ich mir ausgesucht habe, das ist nicht schwer. Du läufst geradeaus, lässt deine Minions alles killen und ab und zu machst du mal irgendeine Attacke, wenn es dir zu langweilig wird. Hauptsächlich guckst du einfach nur, dass du nicht zu viel Damage kassierst und deine Minions machen alles kaputt. Also, es ist, also mit meinem aktuellen Zombie und Dings, Rise, Gedöns, Summoner-Bild ist total einfach. Ich caste meine Zombies, ich renne in den Raum rein, ich laufe so lange im Kreis, bis die Gegner tot sind. Ich laufe einfach nur im Kreis, dass ich nicht gekillt werde. Das ist wirklich nicht schwer. Die Casuals lesen keine Build-Guides durch, ja, das ist ein Problem. Aber das sollte eigentlich jeder mit ein bisschen Hirn und ein bisschen Erfahrung in Action-RPGs oder RPGs generell gelernt haben, dass wenn ein Spiel nicht gerade komplett neu ist, man am besten sich ein paar Skill-Guides durchliest, weil man sonst einfach 100 Stunden in den Sand steckt und sich verskillt.
Komplex. Während man bei Diablo eben leichter einsteigen, einfach drauf losspielen und den hervorragenden Spielfluss genießen kann. Auch mal ohne ewig lang seinen Charakter zu planen, sich jeden Fortschritt...
Charakter, das ist halt, das verstehe ich halt nicht, warum da viele Leute was dagegen haben. Für mich ist fast die Hälfte, was an RPGs, beziehungsweise auch an Action-RPGs oder Spiele mit gewisser Komplexität, wo es Charaktererstellung gibt, bei MMOs, ja, für mich ist 30, 40, 50% der Zeit oder des Reizes liegt eigentlich im optimalen Charakterbild. Und weniger im Game oder Main Story an sich.
Doppelt und dreifach überlegen zu müssen und für jeden Fehler hart bestraft zu werden.
Na gut, Erx, aber du machst ja absichtlich. Machst nicht, weil du zu blöd bist, Guides zu lesen.
Schaffen will, etwa bei den Items. Unter anderem wollen
du sagst ja ganz bewusst, will ich nicht.
Objekte einführen, mit denen wir seltenen Items legendäre Eigenschaften verpassen können. Eine sehr coole Ergänzung, die sogar an Path of Exile und seine zahlreichen Crafting-Optionen erinnert. Wir machen's wie Chris Wilson.
Ach so,
Crafting-Optionen erinnert. Wir machen's wie Chris Wilson und freuen uns auf beide. Diablo 4 und Path of Exile 2. Beide haben ihren Platz.
Also ich freue mich ehrlich gesagt nur auf Path of Exile 2. Wie sieht's bei euch aus? Diablo 4 juckt mich gar nicht.
Und antreten, können die Spieler schließlich nur gewinnen. Und wie sieht's bei euch aus? Diablo 4, Path of Exile 2, beide? Oder vielleicht ein völlig anderes Action-RPG? Schreibt es uns. Und wenn ihr euch detaillierter über Diablo 4 informieren wollt, empfehlen wir euch unseren Anspieleindruck von der BlizzCon und unser Detailvideo mit 27 vertiefenden Fakten zum Spiel. Wir werden auch künftig über die besten kommenden Action-RPGs berichten. Mit einem Abo bleibt ihr also immer auf dem Laufenden.
Nachdem wir ein paar im Chat haben, die Path of Exile spielen, mal eine Frage. Am Anfang, also ziemlich, ich habe jetzt Jahre nicht gespielt, und davor waren Da war nicht diese Witch-Summoner-Builds übelst OP in Pass of Exile, sondern Totem-Builds waren übelst OP in Pass of Exile, was ja auch im Prinzip irgendwie Summoner-Builds sind. Taugen Totem-Builds aktuell noch oder sacken die in Pass of Exile? Was ja. Sind immer noch okay. Ja, ich weiß es, man konnte irgendwie, ganz am Anfang konnte man so ein übelst OP-Totem-Bild machen. Da gab es irgendwie, konntest du plus Totem, plus Totem, plus Totem und dann irgendwie die passende Skill-Kombination und du konntest quasi AFK gehen. Du bist in den Raum rein, hast Totem gecastet, bist auf den Desktop geswitcht, so nach dem Motto, ja. Diablo 4 wird anders, als ihr denkt. Okay, das müssen wir uns nochmal angucken. Zumindest würde mich meinen, Moment, das ist ja schon alt, das Game, das,
Ich level sie zwar auch
auf. Nee, das müssen wir uns nicht gucken. Battlefield Top Plays, Leute, haben wir lange keins mehr geguckt. Komm, da gucken wir jetzt noch eins. Ja, ich bin zwar 2 Stunden noch nicht, ich muss mal übelst aufs Klo, aber Battlefield Top Plays gucken wir jetzt noch eins. Und ich könnte wetten, ich weiß schon wieder genau, was der Typ sagt, weil der Kommentator sagt immer das Gleiche. Jedes Mal. Ne? So nach dem Motto, das ist auch eine seltene Waffe, die sieht man nicht so oft, aber ein netter Killstreak ist das trotzdem. Sowas in der Richtung. Immer, immer das Gleiche. Comrade. You bam. What? PTF, das war Glück. Das war übelst Glück, dass das noch reingehauen hat. Der hat's ja schon selbst aufgegeben, dass es trifft. Das ist ein ziemlich krasser Grünstich, den das Ganze hier hat, hm?
Today's episode, we're only going to be seeing clips from Battlefield 4, one of the greatest games in the franchise for these only Battlefield moments. Starting out with Master King, we had that incredible straw shot, and now we have a handful of clips from Mikey Meanbat. The first couple are just insane tow missiles. That one
bam.
Is at insane range for an attack helicopter, and it was fairly blind. This, though, is my favorite. Sit back and watch one of the finest predicted shots on an enemy jet.
Oh, das war tatsächlich nice. Aber das ist so 50% gut predicted, 50% Skill. Da ist aber auch 50% Glück dabei. Was ist vielversprechender, Pass of Exile oder Lost Ark? Naja, für mich als Pass of Exile Spieler, Pass of Exile. Beste. Lost Ark? Gibt's das nicht schon seit 3 Jahren oder so?
Moving on, we've got Farrier's Revenge playing on Hainan Resort. This guy is known for his incredible JDAM clips. He's an accurate attack jet player, and he always manages to get the kill on the enemy. The first clip is probably the finest barrel roll JDAM I've seen in a long time.
There is a Star Fox. Okay, ey, das war auch wieder sehr glücklich.
That one needs montaging.
10% luck, 20% skill. Wie ging das weiter? 15% irgendwie concentrated power. Ach, keine Ahnung.
The second clip isn't as impressive as the first one in terms of a barrel roll JDAM, although there is a JDAM in there. It's more of a teamwork clip with his
power of will, genau.
Just watch how they evade an enemy stealth jet and little bird helicopter in the best way possible.
Das haben sie an Battlefield 5 auch ein bisschen verkackt, ne? Das ganze Jet-Gameplay. Allein schon dadurch, dass du keinen Starten und Landen mehr hast.
Ich auch, ja.
Es gibt keinen Start und Landen in Battlefield 5. Nee, gibt's nicht. Das einzige, wo es das gibt, ist jetzt auf der letzten Pacific-Map gibt's das jetzt. Vorher gab's das nicht. Help, ist die Samsung 79 Evo Plus gut? Naja, also ich habe hier eine Samsung 79 Evo, dann die ist okay, die ist gut. Da vermute ich mal, dass die Plus auch gut ist. Was ist denn der Unterschied zwischen Evo und Evo Plus? Vielleicht ist es auch Apple-Logik, dass Plus schlechter ist als ohne Plus.
Moving on, it's Corsair with two clips. The first is in the attack helicopter on Golmud Railway. Starting out with
Corsair, Moment, der Name erinnert mich daran, dass ich noch was deinstallieren wollte. Kann ich jetzt aber hier gar nicht.
So on either a bailing pilot or gunner or in fact somebody inside that air vehicle, then gets a vehicle taken down in the distance and unfortunately misses out on that stealth jet by an absolute.
Das wäre nice gewesen, wenn er das noch gehittet.
To take it out, and of course it'll be
nee, Corsair RGB von der Tastatur, ja. Ja, aber ich habe ja keine Corsair-Tastatur mehr, deswegen müsste ich das mal löschen. Bam! Oh, der war nice, der war cool. Heli ist OP, change my mind. Tja.
Moving on, he had another clip, this time on Operation Locker, proving that he's not just a vehicle player. The 870 MCS, an incredible shotgun on this game. Lots of enemy players are always going to be around Charlie objective. He also has his FOV set very high, which gives him the impression that he's running really quickly. Always fun to watch clips like this. In fact, you're not moving any faster. It's just the way a field of view.
No shit, da wäre jetzt nicht drauf gekommen.
He forgets he's a medic and doesn't revive that poor teammate of his, but he does go on a bit of a rampage.
Oh, da wurde ich immer angeschissen, wenn ich Battlefield Gameplays gebracht habe. So, Max, warum revivest du nicht? Max, warum zeigst du Gameplays von Leuten, die nicht richtig reviven?
As he runs towards Delta.
Der hat keinen Bock zu reviven, da will die Gegner halt wegsprayen. Bam, bam. Oh, der letzte war geil.
Next up, some of the finest only in Battlefield clips in today's episode sent in from Doomed.
Poku,
the first is, I think they call it a rhodioplast, I'm not too sure. Essentially, you jump out, land on your jet, and then take out another air vehicle with C4. Not something I've ever attempted, not something I'd ever managed to do, even with a million tries, but he seems to get it first time on this pursuing jet.
PTF. Sowas, das so ein Crap geht halt nur in Battlefield 3 und 4. So, das kannst du halt mal vergessen, ey. Oh, nice. Vor allem 2% Leben.
Sent in a handful of only in Battlefield.
Das kommt erstmal.
Not your normal only in Battlefield moments, as you can tell. They're absolutely incredible. That Ronde snipe.
Is this an Euro? Is this an Eurofighter?
I don't know what to call these things. They're so impressive. This for a long range SMOR, just ridiculous.
Das ist Glück. Das ist huge Glück. Das ist einfach nur Glück, aber trotzdem geil anzusehen. Das ist nicht impressive. Das ist Glück. Das ist nicht, dass der in irgendeiner Art und Weise das predicted hätte. Niemals, also never. Es ist geil zu sehen, aber da kann man nicht davon sprechen, so nach dem Motto, das hat er geaimed. Der hat einfach in die Richtung geschossen, wo er vermutet, da könnte was kommen aus der Ecke und dann ist er reingeflogen. Das ist, nee. Die Musik im Hintergrund.
Next up, we're going to be seeing a selection of infantry clips from some of my favorite top plays. Entrance, the first from Archer, playing a bit of Battlefield 4.
Moment, das hat mit Predicted nichts zu tun. Predicted ist, ich sehe einen Gegner und predikte, wo der hin moved. Das war ja, ich predikte, es kommt eventuell aus dieser Richtung irgendwas, was ich jetzt noch nicht mal sehen kann und schieße da mal auf gut Glück hin. Also das ist schon ein Unterschied.
Somehow gets lucky against this enemy sniper who just completely misses him and then gets a really satisfying back rage.
Back rage. Oh, schöne Headshots. Oder auch nicht. Bam! Und erst nochmal schön mit dem Defi in your face.
Next up is
Christopher. Richtiges Rehead-Gegner, ja. Oi!
JJ playing all of his clips on Operation Metro, racking up big streaks in all of them. The first he's using that.
Die Gegner sind wieder so unglaublich hirntot, ey.
When you get behind the enemy team and then you get a grenade launcher, all these enemy players just completely confused, racking up a massive point stack on the objective. The next three clips I'm gonna let play in the background, only in Metro. It's absolutely insane what you can get on Battlefield 4 Metro. Even jumping on a server today, you can manage to pull off these hectic moments.
Die Weihnachtsnoobs. Ich glaube, in Battlefield 4 gibt es keine Weihnachtsnoobs mehr. Das Game ist zu alt. Das sind einfach richtige, echte Noobs. Warum gibt es überhaupt noch so viele Noobs in alten Battlefield-Games? Ich dachte, Noobs spielen das Neueste. Metro-Only-Spieler. Wobei Battlefield ist halt auch so ein Ding, da kann jeder mal doof aussehen. Battlefield kommt immer auch ganz entscheidend drauf an, wie gut das eigene Team drückt und sowas. Also sprich, du kannst auch als richtig guter Spieler teilweise, wenn das Gegnerteam dein eigenes Team und dich quasi rausdrückt aus der Position, du kannst auch permanent auf den Sack kriegen, ja, das geht auch. Aber, manche von denen sind halt echt planlos, ne? Wenn du Gegner siehst, die an dir vorbeilaufen, quasi dreimal um dich im Kreis und dich nicht attacken, dann weißt du schon, was da los ist. Ist ein Boomer-Alarm, genau. Die Musik! Zielen auf Dreiecke. Fuck. Yep.
Matty Boss coming in with a Battlefield 4 Operation Lock.
Ich kann Battlefield 3 nicht on Stream spielen, weil dann alle nachjoinen und nichts anderes machen wie die Games versauen.
Live on stream. He has
und es gibt so wenige Server, dass man ohne Probleme findet, worauf man ist.
Resolution, which is why it looks a little bit weird, but don't let it put you off. This guy is very talented. Check out this for a Type 88 LMG clip with some really wacky movement to avoid these enemy players.
Alter, was mit dem los? Da wird's ja schlecht bei. Advanced advanced movement.
What? What?
What?
That's a clip.
Three clips sent in from Dusty. The first, unfortunately, doesn't have any sound, but it's one of the best clips in today's episode. Gets around the corner here on Operation Locker.
Spray.
Love it or hate it, you've got to use it to your advantage. And then a big spray down.
Das sind halt wieder richtige PP-Gegner jetzt.
Massive kills there in the space of around 10 seconds. The next two clips are again big infantry plays. First, he's
huge Gegner
in the support class, racking up a couple of kills with the MG4. Once again, the smoke proving to be great for him, but very poor for the enemies as they are actually spotted through it. Not something you really want to
Max,
see.
Max, cook your mind play him,
gets around the side of the enemy players and then racks up some big kills once again.
And okay, finally, ich guck mir
this
time
on Operation Locker in the
main
class,
das ist irgendein
this
porn
is probably my favorite clip from him.
It's
a bit of a kit switcher as he gets around the side of the enemy players and pushes up into the snow lane. Up that ladder, there's always enemies camping that ladder just tucked in there, and he manages to take them all out, as you'll see in a second.
AK, beste. Warum hat er gerade kein Damage von der Nate gekriegt hinter ihm? Spray. Das ist da hinten hier, der rechts. Was ein PP-Gegner! Brauch erstmal 30 Sekunden zu checken, dass ein Gegner vor ihm steht. Was ist mit den Gegnern los?
And finishing off today's episode, we're going to be seeing
Hardline.
Hardline clip. It's essentially a DLC for Battlefield 4. I think that this had a lot of potential, this game, but unfortunately never really made it. Just wasn't really up to the standard, in my opinion. Nonetheless, fun to play as infantry, and Huya TV is racking up some major kills with this M416 on what I think is bank job. Thanks for watching. If you did enjoy, leave a like down below. Remember to send your clips into battlefieldtopplayers@gmail.com if you want a chance to be featured, and I'll catch you.
Okay, jetzt gucken wir uns mal den Clip an von Mr. Tommy MXR. Okay, es ist Battlefield. Ich habe erstmal auf gut Glück zugemacht, weil ich nicht wusste, was da drin ist in dem Video. Okay, Sound gibt's nicht. 4 Sekunden, okay. Jetzt, 4 Sekunden, was könntest du jetzt mit dem Chat Tolles machen? Da ist ja nix. Okay, gucken wir mal. What? Hast du den gesehen? Ich sehe den nicht. Wo ist dein? Ich sehe da keinen Gegner. Okay, die Auflösung ist jetzt auch nicht so gut, aber wo ist da? Ach, da! Hier! Ja, hier, guckt, da! Da ist er! Gut, die Auflösung ist jetzt auch nicht die beste, aber man sieht's! Da ist er! Jawohl! Aber nice! Huge Roadkill. Was? Und jetzt guckt ihr zum Kontrast Battlefield 5 an. Okay. Hat er wenigstens Sound? Warum ladet ihr alle Clips ohne Sound hoch? Achso, ist es ein GIF? Hä? Ja, Battlefield. Das ist nicht Battlefield 5, das ist Battlefield 1, oder? Oder ist es Battlefield 5? Ich kann ihn nicht auseinanderhalten. Das ist Battlefield 1, oder? Das ist 1. 5? Ah, da sieht alles so gleich aus. Das ist geil. Das ist kack, Alter. So, jetzt kommen hier die ganzen User-Clips an, ey. Oh, guck mal, man kann hier auf HD stellen. Poggers. Oh, da erkennt man wenigstens mal was. Wir haben zwar keinen Sound, aber... Ah, jetzt wird erstmal hier der krasse Flank ausgepackt. Huge Big Brain Flank. 11-Head Flank. Oh, der Gegner hat's halt auch richtig drauf gehabt mit dem Treffen. Bam. Das ist Battlefield 1, ja, das erkenne ich jetzt auch gerade. Zack. Oh, der war, den hast du nice noch erwischt, ja. Wollte der dich gerade chargen, sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig? Wollte der dich chargen, ist vorbeigerannt? Guckt euch mal an, wie er vorbeicharged, der tut. Guck mal. Jetzt. Und dann, das Geile ist, der wollte ich ja mit seinem Bajonett own und dann mailest ihn noch kaputt. Ich weiß, dass es schwierig ist, Charging, aber ich find's trotzdem lustig aus. Das ist richtig geiler Clip hier. Und noch die Legehenne gemacht. Und noch die Legehenne gemacht. Sogar noch hier Objective Play. Was noch ein Battlefield 3 Clip? Jetzt wird's aber, geht's hier ab, TV Missile on Jet. Ja, auch nice. Wobei, so Sachen habe ich schon öfters gesehen. So Sachen habe ich schon öfters gesehen. Genau, ich mache auch Battlefield Top-Play-Serie. Da sage ich auch einfach jedes Video das gleiche und krieg 150.000 Views. Noch ein Roadkill, Max. Jetzt kommen hier die ganzen Clips an. Okay, gucken wir auch nochmal Roadkill. What? Moment. Das habe ich nicht gecheckt. Das ging zu schnell für mich. Ah, da ist er. Ich sehe ihn. Da schwimmt er. Ich dachte, man wird automatisch aus dem Heli rausgeworfen, wenn man ins Wasser taucht. Flupp! Was haben wir hier noch? Moment, bist du im Stacheldraht gespawnt oder hat dich jemand gekillt? Du bist im Stacheldraht gestorben, oder? Instant Headshot. Okay. Na gut, das kann passieren. Das kann passieren. Das ist ja in Ordnung, dass sich ein Gegner instant headshottet. Ja, nice Clips, Leute. Ich muss aufs Klo. Glaube, ich gehe jetzt auf. Ich war gestern 6,5 Stunden on. Dann machen wir heute ein bisschen kürzer. Also, wir sehen uns, Leute. Was ist eigentlich aus dem Friseur geworden? Dem geht's gut. Wir sehen uns, Leute. Macht's gut. See you.